Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 191. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich zum einen Pascal.
Moin moin.
Und zum anderen André.
Hallo.
Ja, und der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und trotzdem wollen wir es uns nicht nehmen lassen, noch einen Ausflug ins Ferienlager zu machen. Und dieses Mal geht's ins Camp Arrowwalk. Und dort besprechen wir für euch die komplette Sleepaway-Camp-Reihe und nach dem Intro geht's los.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, diese Episode, Pascal wird sich noch dran erinnern können, war ursprünglich mal geplant als Episode 96. Ich glaube, ich war mir ziemlich sicher, zumindest haben meine Skripte, die ich gefunden habe, das hergegeben, war die Vorbereitung eigentlich schon komplett fertig. Aber aufgrund meines Umzugs nach Hamburg haben wir die Episode dann gecancelt oder geschoben. Und das ist jetzt ja echt schon fast 100 Episoden her, Pascal. Kannst du dich noch erinnern? Hast du das damals auch schon vorbereitet gehabt komplett?
Ja, ich erinnere mich, ich habe auf jeden Fall die ersten beiden gesehen und ich glaube dann nochmal ein Jahr später, aber jetzt unabhängig vom Podcast, dann den dritten auch nochmal in so einer Camp-Horror-Sommer-Session, die ich da gemacht habe, um ein bisschen was nachzuholen. Aber ja, war auf jeden Fall doch damals meine erste Berührung mit dem Franchise und jetzt ja nochmal neu vorbereitet.
Denn es ist tatsächlich heute mal, es ist keine Premiere, aber es ist eine Ausnahme, dass du tatsächlich gemeinsam mit mir Vorerfahrung hast in diesem Franchise und André, glaube ich, komplett der Debütant ist bei Sleepaway Camp, oder?
Das ist korrekt.
Und hast du irgendwas erwartet? Ich meine, ich glaube zu wissen, dass du den Twist schon im Vorfeld kanntest, aber ansonsten irgendwas, hattest du Erwartungen? Bist du automatisch schon gedanklich Richtung Freitag der 13. gegangen aufgrund des Settings?
Ja, was heißt Fall 13. Also natürlich habe ich so ein bisschen die Erwartung gehabt, dass es eben natürlich genau in diese Sparte reinschlägt. Muss dazu aber auch sagen, beim ersten, ich war da auch leider schon gespoilert, also ich kannte auch schon den Twist tatsächlich, weil ich irgendwann das mal gelesen hatte, in dem Artikel quasi aus Versehen. Das heißt, es war leider keine Überraschung mehr für mich, aber rein von der gesamten Atmosphäre, Aufmachung und so weiter habe ich natürlich schon ja, es war ja die Hochzeit einfach der Camp-Slasher und habe da natürlich genau die Sparte, die Atmosphäre, die Machart von damals durch erwartet, klar.
Ich war ja tatsächlich noch nie in meinen Ferien, in irgendeinem Feriencamp oder Pfadfindercamp oder Sommerlager oder sowas. Wie sah es denn bei euch aus in der Kindheit? Habt ihr mal an solchen Aktivitäten teilgenommen, Pascal? Und wenn ja, wie war's? Kann man das vergleichen? Laufen da lauter nackte Mädchen rum und Typen in kurzen Hosen?
ja, ich war in einem Ferienlager in meiner, ja, ich würde sagen, späten Kindheit, frühen Pubertät im Harz, im Deutschen, im Gebirge. Und ja, mit einem Kumpel damals 2 Wochen. Und jetzt war natürlich das von dem Style der Counselors, wie man so schön sagt, dort jetzt leider nicht so wie in den 80ern. Aber es war schon schön, es hat mir Spaß gemacht und es kann auch gut sein, dass das auch so ein bisschen mit der Grund dafür ist, dass ich halt ein gewisses Fable halt für diese, aber ja auch gerade sehr amerikanische Camp-Romantik habe. Also so war es natürlich nicht, also es war jetzt nicht genau so, wie man sich jetzt vorstellt, wie es in so einem typischen amerikanischen Sommercamp ist, aber es war auch cool. Und eigentlich ganz witziger Querverweis zu unserer Resident Evil-Folge, die ja nicht so lange her ist. Ich habe damals ja erwähnt, dass ich bei den Spielen etwas gebraucht habe und beim ersten Mal mit dem zweiten Teil Angst hatte, bevor ich dann es wirklich gespielt habe. Und in diesem Ferienlager habe ich dann irgendwann, ich glaube am vorletzten Abend, war da irgend so ein Dude, der bei uns auf dem Zimmer war und da hat mich dann irgendwie 2 Stunden zugetextet, wie toll Resident Evil 2 ist. Und danach habe ich es dann nach diesem Ferienlager dann auch angefangen und dann hat sich da auch meine Liebe entfacht, genau.
André, wie sieht es bei dir aus?
Also nicht so richtig Camp, also schon auch so mit, jetzt nicht campen, aber ja, auch mit Hütten und da ein paar Tage bleiben schon. Aber war ich wirklich echt noch super jung, da gab es bei uns immer so eine organisierte Fahrt halt. Und dann war da halt so ein typisches, keine Ahnung, einfach ganzen Tag abhängen und wurde halt ein bisschen Lagerfeuer gemacht und im Wald gespielt. Und ich hatte jedes Mal 342 Zecken am ganzen Körper. Da hat man sich irgendwie darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht wie heute, beziehungsweise weiß ich nicht, waren früher Zecken noch nicht so gefährlich wie heute. und 1000 Bienenstiche und ja, aber das war, ich weiß gar nicht, war ich da mehr, ich weiß, also einmal war ich auf jeden Fall damit, aber das war wirklich noch so, da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, 7, 8 oder so, also es war wirklich früh. Das war so ein richtiges Kids-Camp mit, natürlich auch mit viel Elternbegleitung und so und aber ja, sowas habe ich ja früher auch mal gemacht, ja. War ich aber tatsächlich aber auch nie da, also ich war nie richtig der Fan, weiß ich auf jeden Fall. Ich bin da immer eher mitgefahren, weil meine Eltern wollten, dass ich da mitfahre. Aber war jetzt nie so der Fan davon, da irgendwie groß lange von zu Hause weg zu sein.
Ich hätte da mal Angst vor, weil ich dachte so, wenn meine Eltern jetzt irgendwie sagen, ja, diesen Sommer haben wir mal genug von dir, du gehst jetzt dahin. Und dann dachte ich, hatte ich so richtig panische Angst, dass ich irgendwie so 6 Wochen lang ohne meine Freunde verbringen muss im Sommer und dann wiederkomme und alles verpasse, was da irgendwie passiert ist, aber musste zum Glück da nie hin. Pascal, gab es denn da auch so, also wir sehen das ja hier auch in dem Camp Arrowwalk, über das wir gleich reden, dass sie natürlich auch so Spiele machen wie Capture the Flag und solche Sachen, die da aufgezogen werden von den Aufsehern. Gab es sowas auch bei dir oder ist das eher so eine amerikanische Sache?
Nee, das gab's schon. Also ich weiß auch, dass wir das immer ganz oft auf Klassenfahrt gemacht haben. Das war auch immer ganz cool. Aber sowas Ähnliches gab es dort definitiv auch, ja. Also so eine Art Schnitzeljagd und auch so ein, ja, im Deutschen hat man dann gesagt Räuber und Gendarm, wo man dann halt irgendwie 2 Teams aufstellt und dann müssen halt welche weglaufen. Und genau, das war auf jeden Fall auch ein Thema. Und also das ist schon ein bisschen, es ist schon auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Wahrscheinlich ist es einfach dann nur die Optik, die es dann wieder unterscheidet, weil man dann halt nicht in diesen Holzhütten lebt, sondern halt in, ja, so alten, ja, Jugendherbergen in der Regel. Und dann ist man da in der Natur, wandert durch die Gegend, geht auch mal an einem See schwimmen. Und das war schon alles ganz cool. Ich weiß noch, dass ich da mal, ich war halt, glaube ich, 11 oder 12. Und da waren auf jeden Fall auch Kids, die waren halt so 14, 15. Und dann ist das, was man ja auch aus jedem Camp Horror Slasher kennt, dass da dann halt irgendwelche Romanzen irgendwie anfangen. Ja, ja. Und ich fand das alles ganz eklig und unangenehm, dass die da irgendwie miteinander rumgeknutscht haben. Und ich war so, ew, das mochte ich gar nicht. Aber ja, ich musste ja nicht mitmachen. Deswegen war es okay.
Aber das ist interessant, weil das ist mir auch aufgefallen in den Filmen, die wir gleich besprechen, dass dort eben auch verschiedene Altersgruppen dort zugegen sind. Ne? Das sieht man ja, glaube ich, sogar vor allem im ersten Teil auch dieser eine Typ, der ja schon recht muskulös ist. Und dort, als ihr erinnert euch das auch, der oben mit auf dem Dach steht, als sie dort diese Wasserbomben runterwerfen. Und der sieht irgendwie gefühlt 10 Jahre älter aus als die anderen dort. Irgendwie, aber das passt ja dann zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja. Aber muss ich auch sagen, ich find's immer super schwierig, in ganz vielen aus diesen 80er Jahren Camp-Filmen dann immer nochmal den Unterschied zwischen, was ist jetzt ein Counselor und was ist jemand, der da als Gast ist. Das ist halt ganz oft, verschwimmt das so, wenn sie nicht gerade Uniform tragen, die Counselor.
Wenn man nicht abgeholt wird aus dem Camp von den Eltern, dann wird man automatisch zum Counselor, glaube ich.
Genau.
Ja, lass uns mal losfahren. Zum ersten Film, den wir heute besprechen, Sleepaway Camp aus dem Jahre 1983, auf Deutsch Blutiger Sommer, das Camp des Grauens. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. Auf der IMDb sucht André mir gleich raus, während ich weiterrede. Der Film läuft 85 Minuten und hat $350.000 gekostet und hat damit $11 Millionen eingespielt. Und es ist tatsächlich ziemlich interessant, dass der Regisseur Robert Hilzig, der hat den Film seiner verstorbenen Mutter gewidmet und hat die Kosten für den Film quasi aus dem Fundus geschöpft, quasi aus dem Geld, das er geerbt hat nach dem Tod seiner Mutter. Er hat es also quasi auf eine Karte gesetzt und hat es komplett ausgegeben für diesen Film. Und zu Recht, $11 Millionen, klingt erstmal gar nicht so viel, aber wie gesagt, bei dem Produktionsbudget hat er das, um einiges wieder eingespielt und der wurde ja quasi ein Hit, auch ziemlich unerwartet und gilt ja auch heute als Kultfilm. Also hat er in dem Sinne alles richtig gemacht. Wenn ihr den Film sehen wollt, wird es allerdings in dem Fall ein bisschen schwieriger dieses Mal, denn der erste Teil hat noch immer keinen offiziellen deutschen Release, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest nicht auf Blu-ray und auch auf DVD gibt es, glaube ich, auch aktuell nichts zu kaufen. Es gibt ein Bootleg aus Spanien, wie gesagt, ihr kennt ja die Thematik mit Bootlegs. Das ist jetzt auch keine Kaufempfehlung in dem Sinne für euch. Aber falls ihr den sehen wollt, wäre das eine Option. Es gibt auch einen Bootleg aus Dänemark mit dem ersten und dem zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch aus den USA von Shout Factory importieren. Da müsste es, glaube ich, die ersten drei Teile geben, wenn ich mich nicht irre. Die haben natürlich auch eine super Qualität, aber sind dann eben auch an ihren Region-Code gebunden. Und André hat bestimmt für mich die IMDb-Bewertung schon rausgesucht.
6,3.
Klingt sehr gut. Ja, Regie geführt hat Robert Hilzig, hatte ich eingangs erwähnt. Der hat tatsächlich nichts gemacht. Der hat diesen Film gemacht und hat dann erst 2008 wieder einen Film gedreht, zu dem wir später noch kommen. In der Zwischenzeit wurde er Anwalt und hat irgendwie so völlig vergessen, dass er mal diesen Film gedreht hat und auch, dass der so einen Kultstatus errungen hat. Viele Jahre später haben ihn dann Fans mal darauf hingewiesen, haben gesagt, ey, du hast da einen krassen Film gemacht, warum hast du nie wieder was gemacht? Und deswegen hat er dann 2008 einen anderen Film gedreht. Wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Aber das ist tatsächlich auch sehr selten, André, oder? Dass man, sag mal, das ist ja ein erfolgreicher Film gewesen, ne? Der hat ein Vierfaches, ich glaube, das 30-fache seines Budgets hat am Ende eingespielt. Das ist schon seltsam, ne? Dass so jemand dann einfach völlig aus dem Business verschwindet, Anwalt wird und gar nichts mehr von seinem Ruhm einfährt, sozusagen.
Ja, also er hat ja noch im zweiten Teil mitgeschrieben zumindest, das war das Einzige da noch, aber sonst Regie halt wirklich nur die beiden. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach keine Lust gehabt, vielleicht war es gar nicht sein Traumjob, vielleicht wollte er einfach mal was ausprobieren und wie du sagst, halt der Erfolg war ja auch nicht erwartet und vielleicht hat es noch ein bisschen überrumpelt, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber ja, hatte vielleicht andere Visionen für sein Leben als Regisseur.
Ja, im Cast haben wir ein paar interessante Namen, sicherlich auch aus heutiger Perspektive. Phyllisa Rose, die hier die Hauptrolle spielt, die ist ja sowas wie eine Genre-Ikone geworden. Ist auch auf vielen Conventions anzutreffen, ist bei vielen Horrorfans wirklich eine sehr, sehr beliebte Schauspielerin. Hat aber eigentlich gar nicht so viele interessante Sachen gemacht, abgesehen von Sleepaway Camp. Also sie hat einen Auftritt in Hatchet 4. Extremity, da hatte ich sie kurz gesehen, in Death House hat sie mitgespielt und sie wird bald auch in Terrifier 2 zu sehen sein, aber ansonsten hat sie ja eigentlich gar nicht so viel gemacht, was für ihren großen Ruf gesorgt hat, aber das wird einfach größtenteils eben mit Sleepaway Camp zu tun haben, da bin ich mir ziemlich sicher, sie selbst war erst 13 Jahre alt, als der Film gedreht wurde und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich für so einen Spielfilm, weil normalerweise, und das haben wir ja auch schon sehr oft hier thematisiert, werden ja auch gerade für so Teenager-Rollen ja oft Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt, die volljährig sind, allein aus den ganzen Restriktionen, die sich ja gesetzlich ergeben, wenn man irgendwie nachts drehen will, wenn man Gewaltszenen drehen will, wenn man Sexszenen drehen will und so weiter, dann machen sich das als Studio natürlich deutlich legaler und leichter, aber sie war tatsächlich erst, wie auch viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler, am Set minderjährig tatsächlich und durfte dann ihren eigenen Film auch im Kino nicht sehen. Das haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das schon mal hatten, aber ich glaube, bei Daniel Harris war es, glaube ich, ne, bei Halloween 4 und 5, glaube ich. Da war das und auch.
Shining?
Shining, genau, war es auch der Fall. Stimmt, ja. Aber es ist tatsächlich selten. Aber das spricht ja schon mal dafür, dass man es hier ein bisschen authentischer haben wollte, Pascal. Ne? Wir werden es ja gleich noch im Laufe des Films auch erfahren, dass wir ja tatsächlich, sag ich mal, nicht das Freitag der 13. Camp-Publikum haben, sondern wirklich so, wie du es vorhin auch gesagt hast, wie es bei dir war, 12-Jährige, 13-Jährige, natürlich auch ein paar Ältere, aber es ist bunt gemischt und wirkt dadurch relativ authentisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eh etwas, was ich jetzt dem Film, dem ersten Teil, hoch anrechne, dass macht er besser als sehr viele Freitag der 13. Sequels, dass sie halt wirklich eine Camp-Atmosphäre erzeugt wird, die sich wirklich sehr glaubwürdig anfühlt. Also ich habe überlegt, ich war kurz davor, jetzt nochmal The Burning zu gucken, einfach nur, um das zu vergleichen. Ich weiß, ich habe es da an mich auch sehr gelobt, welcher Film da für mich jetzt besser wegkommt. Aber ich würde sagen, ja, das schafft der Film auf jeden Fall sehr gut.
Ja, ansonsten haben wir Robert Earl Jones dabei, den kennt man aus The Sting, aus Die Glücksretter vielleicht noch und seinen Nebenrollen, die er dort gespielt hat, Maniac Cop 2. Und wir haben Mike Callen mit dabei, das ist auch ein Gesicht, das man, gerade wenn man auch ältere Filme viel guckt, durchaus kennt. Das war auch sein letzter Film, also er war krebskrank, auch schon beim Dreh des Films war er schon im Endstadium seines Lungenkrebses und ist dann auch ein paar Monate, bevor der Film dann in die Kinos kam, verstorben. Pascal, Sleepaway Camp, worum geht's?
Die vierjährigen Zwillinge, Angela und Peter, baden mit ihrem Vater in der Nähe des Camps Ararak in einem See. Ein Motorboot, gesteuert von leichtsinnigen jungen Leuten aus dem Camp, gerät außer Kontrolle und tötet Angelas Zwillingsbruder und ihren Vater. 8 Jahre später. Angela verbringt mit ihrem Cousin Ricky die Ferien im selben Camp, in dessen Nähe der Unfall geschehen war. Durch den damals erlittenen Schock ist Angela ein scheues, unnahbares Mädchen geworden. Für die anderen Jugendlichen ein willkommenes Opfer für gehässige Scherze. Doch dann bricht im Camp Arawak eine mysteriöse Todesserie aus.
Ja, tatsächlich war der Autor und der Regisseur Robert Hilzig war tatsächlich mal selber als Kind in diesem Camp, in dem das hier gedreht wurde. Fand ich tatsächlich auch ziemlich interessant. Hm. Aber gut, scheinbar hat es ihm gefallen, sonst hätte er das wahrscheinlich nicht dahin verlegt. Ja, Pascal, du hast es gesagt, der Film beginnt ja mit so einer Einleitungssequenz, die an einem großen See spielt und dort kommt es zu einem tragischen Familienunglück. Wir sehen, wie zwei Kinder gemeinsam mit ihrem Vater auf einem Segelboot sitzen und die Kinder bringen das Boot in ihrem Übermut zum Kentern. Und wir sehen eben die ganze Zeit, dass Jugendliche dort gleichzeitig auf einem Motorboot über den See fahren und die sind recht, ja, wie sagt man, ja, unaufmerksam, würde ich es mal sagen. Und sie können dann irgendwann auch diesen Unfall nicht mehr rechtzeitig verhindern und überfahren am Ende den Vater und eines der beiden Kinder, die dann daran auch sterben, eben an den Folgen. Und ich fand tatsächlich, André, dass der Anfang schon echt deprimierend ist. Natürlich auch zum einen aus dem Grund, den wir hier sehen, also das ist ja schon ein sehr tragischer Unfall und als Zuschauer geht mir das, glaube ich, auch ein bisschen nah, aber auch schon diese Opening Credits, als wir einfach nur so ein paar, ja, ich nenne sie mal Stillleben von dem Camp sehen, in herbstlicher Atmosphäre und da läuft so schwermütige Musik, auch teilweise gruselige Musik schon drüber, obwohl ja eigentlich noch gar nichts passiert ist, ne? Also muss ich sagen, hat mich erstmal wieder auf den Boden zurückgeholt, gleich der Anfang.
Ja, absolut. Also der versprüht eben kein Happy-Peppy-Camper-Feeling, so wie es ja doch dann viele Slasher aus der Saison, sag ich mal, machen oder gemacht haben. Da war ich auch erstmal ein bisschen überrascht, dass er so schwermütig einsetzt, plus dann eben natürlich dieser Unfall. Also da ja ist eben nicht erstmal das vorgegaukelte, unbeschwerte Sommercamper-Leben, wie es eben viele Genre-verwandte Filme machen, sondern hier wird direkt eher eine ernsthafte Tonalität eingeschlagen, wo ich auch, wie gesagt, sehr doch überrascht war, muss ich zugeben.
Ging es dir da auch so, Pascal?
Ja, das kann ich 1:1 unterschreiben. Auf jeden Fall. Ich finde, der Film beginnt tatsächlich mit einer sehr dichten Atmosphäre und dann ja, ist aber von Leichtigkeit an der Stelle tatsächlich nicht so viel zu spüren.
Ja, aber es wird ja dann ja, ein bisschen lockerer dann im weiteren Verlauf des Films. Wir sehen dann, dass das Mädchen Angela scheinbar 8 Jahre später immer noch am Leben ist. Also sie wurde nicht Opfer dieses Unfalls und sie lebt bei ihrer, ja, doch sehr weirden Tante, würde ich sie mal bezeichnen, und bei ihrem Cousin Ricky. Und die beiden sollen im Sommer eben in ein besagtes Ferienlager fahren. Und Angela ist eben eher sehr introvertiert, würde ich sagen. Sie redet sehr wenig, ja, fast gar nicht, würde ich mal sagen. Und ist auch so von ihrem ganzen Auftreten, von ihrem Stil sehr bieder, würde ich sagen. Und das ist so ein sehr, sehr starker Kontrast zu der Tante, bei der sie lebt, die einfach komplett drüber wirkt, gleichzeitig auch so überfürsorglich, aber dazu kommen wir dann später bei der Gelegenheit noch. Und die beiden Kids, die kommen dann irgendwann in dem Camp an und schnell wird klar, dass Angela eben mit ihrer Art ziemlich aneckt. Sie wird viel gemobbt, sie wird geärgert, sie wird gehänselt und ihr Cousin Ricky, der versucht ihr natürlich zu helfen und der verteidigt sie wirklich bis aufs Blut, wo er nur kann. Und er selbst war scheinbar auch schon mal in diesem Camp, denn dort gibt es ein anderes Mädchen, Judy, mit der er scheinbar im Sommer davor so ein bisschen angebandelt hat, die nun aber kein Interesse mehr an ihm hat. Aber die hat natürlich großes Interesse daran, eben unsere Angela zu ärgern und zu mobben die ganze Zeit. Und ja, das ist erstmal so unser Setting, was wir haben. Und Pascal, das ist genau das, glaube ich, was dich auch so ein bisschen fasziniert, ne, an diesem Film, glaube ich, oder an dieser Art Slasher. Wir haben halt wirklich so diese 80er-Jahre-Frisuren, wir haben diese 80er-Jahre-Klamotten, ich weiß nicht, ja, kurze Shorts, die Frauen oder Mädchen tragen alle keine Unterwäsche, dann alles sehr bauchfrei, egal ob welches Geschlecht und alle Turnschuhe natürlich und so weiter, das passt alles perfekt in diese Camp-Atmosphäre, die der Film aus meiner Sicht tatsächlich auch wunderbar kreiert und umsetzt. Also ich muss sagen, ich hatte da gerade eben, wir haben es eben schon angesprochen, wenn wir das eben mit Freitag der 13. vergleichen, da haben wir, glaube ich, nur bei Teil 6, bei Jason Lives, mal eine echte Camp-Atmosphäre mit Kindern gehabt und sonst eigentlich bei keinem Teil so richtig. Und da ist das doch hier schon mal was ganz anderes, ne?
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch so das eine Qualitätsmerkmal, das den Film wirklich auszeichnet. dass es halt schafft, dieses Camp hier glaubwürdig auf die Leinwand zu bringen. Und das ist dann halt mit diesem 80er-Jahre-Charme, der einfach hier auch, ja, einfach sich sehr irgendwie, ja, so irgendwie ehrlich anfühlt und dann trotzdem halt aber auch so drüber ist, dass es jetzt natürlich aus unserer Zeit schon wieder fast ein bisschen witzig anmutet, wenn halt man die Outfits sieht, der Typen zum Beispiel, wie sie da rumlaufen, man denkt sich so, wow, das ist, also so, wenn du jetzt so heute auf die Straße gehen würdest, selbst wenn man jetzt sagt, 80er sind zurück oder 80er waren zurück, aber das ist halt so, da würde ich halt, ich find's cool so und Power zu jedem, der Bock drauf hat, so rumzulaufen, aber du würdest halt Aufmerksamkeit erregen und damals ist es halt einfach so, ja nee, das ist einfach der angesagte Jugendstil, das ist, ist witzig, das macht Spaß, das gefällt mir gut und ja, genau, was du gesagt hast. Es ist, er macht es wirklich super, dass man hier das Gefühl hat, das Camp ist belebt. Das ist ja irgendwie immer auch, gerade auch bei dem Budget. Ich meine, das ist ein Qualitätsmerkmal. Dafür brauchst du Menschen, dafür brauchst du Statisten, die rumlaufen. Die müssen da irgendwie dirigiert werden. Das ist ja alles nicht ohne. Und gerade das ist ja auch der Grund, weshalb wir das dann ja bei so vielen Freitag der 13. Teilen vermisst haben, ne? Dass du halt, ja, dir die ganzen Statisten wahrscheinlich einfach hättest lieber, ja, also dass die sich die halt gekniffen haben.
Der Film hat tatsächlich noch eine kleine Parallele zu Halloween, also nicht nur, dass das Budget ungefähr dasselbe war, sondern auch der Umstand, dass der Film im Herbst gedreht wurde und man teilweise das braune Laub, also da bei Halloween war es ja, glaube ich, umgekehrt, da hat es ja im Sommer wurde es gedreht und im Herbst sollte es spielen und da musste man Laub hinlegen und es teilweise umfärben und hier war es genau umgekehrt, hier musste man das braune Laub quasi grün färben oder das Laub quasi entfernen, das fand ich noch sehr interessant. Und wusstet ihr, dass Felissa Rose, also die Angela spielt und Jonathan Tiersten, der den Ricky spielt, also ihren Cousin, dass die tatsächlich eine, ja, ein bisschen eine Romanze entwickelt haben während des Drehs, also die haben sich relativ zeitnah danach wieder getrennt. Also er war, glaube ich, damals 17 und sie war 13, aber die waren tatsächlich in echt zusammen, mal kurzzeitig.
Aber 17, 13 ist auch sportlich. Aber gut, okay. Wenn das ist ja bestimmt nur eine unschuldige Jugendromanze gewesen.
Ja,
das glaube ich. Mit Händchen haltend.
Die hatten wahrscheinlich nur Langeweile am Set.
Ja.
aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, einer der Schauspieler, der dort einen der Jungs gespielt hat, der Willy Kaskin, der hat sich tatsächlich sehr viel beschwert über die Dreharbeiten, denn er wurde tatsächlich gemobbt am Set von den anderen Jungs, oh, und von den anderen Schauspielern. Und da musste dann einer der Schauspieler, die einen Aufseher gespielt haben, der Frank Trent Saladino, der musste quasi wirklich den Counselor auch in echt spielen und musste dazwischen gehen und die anderen Leute davon abhalten, den jungen Mann zu mobben. Das fand ich auch ein bisschen krass, die Geschichte. Ja. André, wie hat auf dich diese ganze Camp-Atmosphäre gewirkt? Hat der Film dich da direkt mit abgeholt?
Ja, schließe mich auch eben Pascal an. Also ich finde auch, dass der Film halt das tatsächlich deutlich besser macht als viele eben der Genre-Kollegen, die oft die Camps eher reduziert darstellen oder es wird halt eben so konstruiert, dass natürlich irgendwie schon ein gewisser Teil schon abreißt oder nur ein gewisser Teil ist da oder keine Ahnung, es geht nur um eine spezielle Splittergruppierung des Camps. Hier wird wirklich einfach mal wirklich ein belebtes Camp inszeniert und das eben auch so, ja, als Regiedebüt halt hier, wie wir es schon gesagt haben oder wie Pascal es gesagt hat, das alles so zu koordinieren, muss man ja auch mal ein bisschen loben oder kann man gut loben und ich fand das auch sehr angenehm. Ich musste so ein bisschen an, auf Netflix gab es ja neulich erst hier diese schöne Filmtrilogie.
Und der zweite, Fear Street.
Fear Street, genau. Und der zweite Teil hat ja eben diese Slasher-Hommage und diese Camp-Hommage und da könnte das Sleepaway Camp fast die Vorlage sein. So. Also so dieses Gefühl haben sie da rekreiert und das funktioniert hier in Sleepaway Camp eben im Original quasi sehr, sehr gut. Ich fand das auch sehr angenehm, mal wirklich so ein Camp zu sehen, wo wirklich auch einfach Camper sind und wirklich was gemacht wird, wo Leben herrscht und eben nicht nur gefühlt irgendwie 8 Leute im ganzen Camp leben und du weißt genau, jeder davon wird sterben. Sondern du hast hier wirklich einfach auch mal einfach einen großen Haufen von Statisten, die das Ganze auch wirklich zum Leben erwecken. Und es fühlt sich nicht nur an, wie die, dass sie da rein platziert werden, um dann eben abgemurkt zu werden. Das fand ich gut, ja.
Der Film wird dann ja auch schon wieder ziemlich schnell doch ein bisschen drastischer. Da wird auch wieder ein Thema aufgeworfen, was sich irgendwie so ein bisschen durch die komplette Reihe zieht. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum. Dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall wird Angela von einem Koch dort, der scheinbar pädophil ist, im Camp sexuell belästigt. Das kann ihr Cousin Ricky gerade noch verhindern, dass es zu was Schlimmerem dort kommt. Und diese Person, also dieser pädophile Koch, der wird wenige Momente später dann von einer unbekannten Person mit dem Kopf und mit dem Oberkörper oder auf dem Kopf und auf dem Oberkörper mit kochendem Wasser übergossen. Aber die Geschehnisse, die dort, die Sachen, die dort geschehen sind, die werden dort erstmal geheim gehalten. Und so geht dann der Camp-Alltag auch erstmal weiter. Die Jungs machen halt ihren Jungs-Stuff und die Mädels machen ihren Kram. So gibt es zum Beispiel, Pascal, das vermutlich längste und langweiligste Baseballspiel aller Zeiten für den Zuschauer zu begutachten.
Ja, es ist wirklich lang. Also es ist halt, keine Ahnung, es ist, der Film hat viele dieser Camp, ich nenne sie mal wieder so Slice-of-Life-Momente, weißt du, wo du einfach nur ein bisschen komplett vom Slasher-Plot losgelöst halt siehst, was die Kids machen und wie sie sich ärgern, was für ein Quatsch sie machen. Und ja, es ist, aufregend ist es nicht, hilft natürlich irgendwie trotzdem dabei, so ein bisschen dieses Camp-Feeling zu untermauern und das zu unterfüttern. Also, dass du halt so richtig diese ganzen Erlebnisse siehst, die sie machen. Das ist schon, ich find's charmant. Ich kann aber auch jetzt, ich würde jetzt aber auch niemanden widersprechen, wenn er sagt, das ist ein bisschen, fühlt sich fast an wie Lückenfüller oder ist auch ein bisschen zu lang geatmet.
Kennen wir ja auch von Freitag der 13. Ne? Irgendwie muss der Film ja voll werden. André, ich habe es eben erwähnt, das erste Opfer im Film des Killers ist eben dieser Koch, der scheinbar auf minderjährige Mädchen steht. Das ist so ein Thema, das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die Reihe, habe ich ja eben schon erwähnt, dass dort erwachsene Counselor, teilweise ja wirklich, also Leute, die irgendwie teilweise 50 oder 60 sind, dann mit ihren jüngeren Counselern oder vor allem oder eben mit den Camp-Teilnehmerinnen rummachen dort und sich zu irgendwelchen sexuellen Abenteuern verabreden. Ich weiß nicht, das hat mich schon ein bisschen gestört, muss ich sagen. Das war irgendwie, also, ja, doch, also spätestens als hier, ich glaube, Mel heißt er ja, kommen wir ja später auch noch zu, dort mit dem einen Mädchen sich dort verabredet, da kommt es ja zu nichts, weil sie ja vorher stirbt im Film, aber das war schon ein bisschen grotesk, oder? Und vor allem, dass sie sich das zumindest durch die ersten drei Teile, nee, im fünften ja auch, ne? Dass sie das, immer einbauen, fand ich echt ein bisschen, es hat mich gestört, bin ich ehrlich.
Ja, ich kenne die Intention nicht. Ich habe dazu jetzt auch nichts gelesen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es so Aussagen gibt. Es kann halt eine Kritik sein, natürlich. Ne? Also, dass man halt auch nach dem Motto, fast so Urban Legend-mäßig, passt auf, wenn ihr eure Kinder so Camps schickt, ihr wisst nie, was die Betreuer am Schilde führen, so. Kann halt auch da in die Richtung gehen. Also, gab hundertprozentig ja schon irgendwelche Fälle von Pädophilie in solchen Summer-Camps. Weiß ja nie, wer da irgendwie die Dinger leitet. Aber ja, dass ich das halt hier so als, es ist ja auch eine Art Redemption irgendwie, ne? Also es ist irgendwie auch nur so ein Plot-Device, um auch wieder dann eine Rache oder einen Mord auch ein bisschen zu rechtfertigen oder dass du auch dann quasi eine Figur dann immer hast, wo du dir auch irgendwie wünschst, dass sie stirbt, so als, Rache-Plot-Device. Aber mehr Story oder mehr Plot hat das Ganze ja auch nicht. Also es ist ja wirklich immer in jedem Teil ist ja kein, daraus wird ja nicht mehr gemacht. Ist ja nicht so, dass es dann irgendwie auffliegt oder so, ja, sondern meistens ist es ja auch so, die Handlung findet statt, du siehst es als Zuschauer, aber die anderen Charaktere kriegen es ja auch so gar nicht mit. Und es wird dann einfach nur der Charakter, der übergriffig wird, getötet, so für den Zuschauer quasi. Und das war es ja dann auch. Also es ist ja wirklich nur ein Device und hat nichts mit der Handlung zu tun.
Wie ging es dir da, Pascal?
Ja, ich finde das auch seltsam. Also einerseits, den Koch finde ich hier auch immer, der ist wirklich unangenehm. Es gibt ja auch noch, glaube ich, wenn die Kids ankommen, so ein bisschen diesen Dialog.
Ja, er sagt ja irgendwie sowas von wegen, guck dir mal die, ich weiß nicht mehr genau was, da hat er so ein bisschen genuschelt, aber er kommentiert auf jeden Fall die Körper der jungen Mädchen dort.
Ja, während halt auch seine Kollegen, die mit ihm da arbeiten, das halt jetzt auch so mehr lachend hinnehmen und das wirkt so ein bisschen wie, als wäre er ist halt so der, ja, das weiß man halt jeder und der ist ja auch schon lange hier, so wird mir das irgendwie verkauft und das macht es dann in dem Sinne natürlich super unangenehm, weil das anscheinend erstmal toleriert wird und das jetzt ja auch nun wirklich, also das ist eine sehr unangenehme Szene, dann kommt die Angela, kommt da in die Küche und er geht auf sie zu, macht die Hose auf, das ist halt jetzt auch einfach mal, verdammt drastisch. Und dafür gibt's dann natürlich den Revenge-Part. Ah, trotzdem ist es, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen ein unbeholfenes Manöver ist, um dem Zuschauer oder der Zuschauerin zu suggerieren, dass die Kids da halt nicht sicher sind. Oder einfach nur die Motivation, um dann halt den ersten Kill zu vollführen, wirkt ein bisschen, für auf mich immer noch ein bisschen unbeholfen. Und genauso wirkt auch dieses Trope, mit dem, in welcher Iteration dieses Camps wir uns auch befinden, dass der ältere Mann, dem der dann halt hier alleine oder dann später auch manchmal geteilt die Leitung übernimmt, halt mit einem viel jüngeren, ja, entweder Counselor oder tatsächlich auch einfach nur einem Gast des Camps dann eine Romanze eingeht, ist super unangenehm. Da bin ich mir auch wieder nicht sicher, ob das irgendwie auch nur so krude so ein Male-Gaze-Fantasie befriedigen soll, im Sinne von, dass man sich dann da mit dem identifizieren kann und dann, weiß ich nicht, fand ich auch schräg, weil wie du gesagt hast oder wie ihr ja gesagt habt, dass dann auch plottechnisch innerhalb dieses Franchises, es wirkt wie so ein Running Gag, aber nicht, dass es irgendwann mal irgendwas mit irgendeiner Geschichte zu tun gehabt hätte.
Ja, schon ein bisschen seltsam. Ja, man, wie André schon gesagt hat, man kann dazu jetzt irgendwie auch irgendwie nichts lesen und es ist ja auch nicht so, als würde jetzt, es sind ja auch verschiedene Regisseure daran beteiligt gewesen, ob sie jetzt einen Trope beibehalten wollten und quasi der Ursprung jetzt die Hilzig war und die anderen Regisseure einfach gesagt haben, okay, wenn der das drin hatte, dann lassen wir das halt auch so drin, also als Trademark irgendwie, aber keine Ahnung. Naja, abends gibt es dann, abends gibt es dann auf jeden Fall Kinderdisco, das kennen wir alle von Klassenfahrten oder von irgendwie solchen Ferienlagern und dort sind ein paar Jungs, die Angela angraben, das gefällt Ricky gar nicht, der dann irgendwann mit diesem Cowboy-Hut, glaube ich, kommt der da auf diese Party, ne? Falls ich mich nicht irre. Und geht dazwischen und sagt, ey, was wollt ihr? Lasst Angela in Ruhe. Und dann gibt es eben noch einen anderen Kumpel von Ricky, der interessiert sich tatsächlich für Angela. Und sie findet das auch eigentlich ziemlich super. Und sie reagiert auch auf das, was er sagt und wie er empfindet und spricht dann auch tatsächlich. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein bisschen, war für mich eine kleine Überraschung, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass es tatsächlich dachte, das zieht sich jetzt komplett durch, dieses sehr apathische Verhalten von Angela, tut es ja zum Teil auch, aber zumindest mit ein paar Leuten redet sie ja dann doch und reagiert auch auf die Sachen und scheint etwas weniger starr zu sein in ihrem Verhalten, als man das ursprünglich dachte. Und diese streitsüchtigen Jungs, die es mit Ricky vorher aufgenommen haben, die werden dann in der Folge dann ebenfalls tot aufgefunden. Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch den Film mit eher unspektakulären Killsequenzen. Und diese Vorfälle werden im Camp auch als Unfall behandelt, so dass eben nicht das Camp dicht gemacht wird oder die Kinder alle abreisen. Es wird immer davon gesprochen, ja, es sind Unfälle und das kann halt mal passieren. Und wir sehen dann in der Folge noch, wie Angela sich immer besser mit Paul versteht, so heißt der junge Mann, der Kumpel von Ricky. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen Ricky und Angela, also zwischen Angela und ihrem Cousin, das ist ein sehr enges Verhältnis, das auf jeden Fall dort entstanden ist. In der Kindheit seht ihr die beiden eben dort quasi wie Geschwister miteinander aufwachsen. Das sieht man auch, dass Angela ja quasi eigentlich mit keinem der anderen Jungs irgendwie Kontakt haben will und so weiter, aber erst nachdem sie erfährt, dass Paul ein guter Kumpel von Ricky ist und sich sozusagen so ein bisschen dessen Einverständnis quasi damit abgeholt hat, ab da redet sie dann mit ihm, ne? Also es ist schon so, dass sie zu ihrem größeren Bruder sehr aufschaut, Pascal, oder? Würde ich schon sagen. Also die beiden haben auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis miteinander.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann immer ganz schön, finde ich, fühlt sich auch gut an zu sehen, wie halt dann Ricky ja auch dann, ja, seiner Cousine gegenüber loyal ist, die jetzt halt zum ersten Mal mit aufs Camp kommt und da es ja offensichtlich nicht leicht hat, sich zu sozialisieren. Und entsprechend, funktioniert das beidseitig und dann kommt Paul, den ich ja dann wieder auf ehrlicherweise vergleichsweise unangenehm finde, weil das auch dadurch, dass du halt hier diesen Kontrast hast zwischen sehr apathisch mit aufgerissenen Augen immer nur irgendwo hinstarren und Paul, der die ganze Zeit immer nur Sachen erzählt und versucht sie irgendwie für sich zu begeistern, aber halt so null Feedback zurückbekommt, was ihn aber halt auch null auffällt, irgendwie weitere Avancen zu starten, nur weil sie einmal Hallo gesagt hat oder so. Das ist noch ein bisschen unangenehm, aber so das Verhältnis zwischen Ricky und Angela ist, das ist gut.
Ja, fand ich auch. Ja, Judy gefällt es nicht, was sie dort sehen muss, dass Angela sich langsam so ein bisschen dort eingliedert in die Gemeinschaft der Teenies und Kinder dort. Und auch, dass sie mit Paul eben anbandelt, das gefällt ihr nicht. Und deswegen wird Angela eben auch weiter geärgert. Aber ebenso weiter sterben auch Kids im Camp. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier rausgepickt, das Wespennest, das in eine Klokabine geworfen wird, wo sich gerade einer der Jungs befindet und der wird dann quasi zu Tode gestochen. Das ist ja tatsächlich, André, meine persönliche Horrorvorstellung. Also ihr beide wisst es ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es nicht, aber ich wurde tatsächlich zweimal in unserer Wohnung auf Toilette erwischt von einer Hornisse, die einfach aus einem Schacht oder aus einem Rohr geklettert ist und mich quasi angegriffen hat, während ich gerade auf Toilette beschäftigt war. Und deswegen ist dieser Kill hier für mich auch mit einer der schlimmsten im Film. Aber generell, André, geht's dir doch recht zahm zur Sache, oder?
Ja, ich kenne deine Geschichten noch. Und dann vor allem durftet ihr natürlich nicht handgreiflich werden, weil die unter Atemschutz stehen. Das macht dann immer besonders Spaß. Ja, was die Gewalt angeht, man sieht halt in der Regel immer nur das Resultat. Ne? Und ich finde die Make-up-Effekte und die FX, was die Leichen dann angeht, sind sehr gut.
Ja.
Die sehen sehr gut aus, die sind sehr plastisch.
Diese Leiche, ich glaube, das ist sogar die erste von einem von den beiden Jungs dort, die dort aus dem Wasser gefischt wurden. Die sah ja schon so leicht aus wie eine Wasserleiche, so ein bisschen. Das sah auch richtig gut getrickst aus, gebe ich dir komplett recht.
Ja, also das ist schon relativ hart, wie sie zugerichtet werden, auch wenn man sich natürlich fragt, wie dieser Leichnam aussieht, nachdem er 3 Sekunden lang von Bienen zerstochen wurde. Schon komplett zersetzt, bisschen übertrieben, aber ja, wie gesagt, FX-mäßig wirklich gut gemacht, gar keine Frage. Aber eben, man sieht halt in der Regel nur das Resultat. Man sieht eben nicht die Kills selbst, sondern immer den Outcome nachher. Aber ja, wie gesagt, es ist in dem Sinne, also zahm kann man nicht mal sagen, weil, wie gesagt, die Leichen schon ziemlich übel zugerichtet sind. Aber man kriegt eben nicht den klassischen Slasher, denn das Slashen selbst sieht man halt einfach nicht.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach auch das Stilmittel, was mit so ein bisschen mit der Auflösung, glaube ich, zu tun hat am Ende. Ne? Da sind halt eben auch ein paar Sachen
mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Und also man sieht halt die Vorbereitung meistens. Ne? Also man sieht ja quasi immer aus der Ich-Perspektive fast so ein bisschen Jallo-artig fast
auf
schon.
Auf jeden Fall.
Wie der Killer eben da eben vorgeht. Also man sieht eben, wie das Wespennest da reingeworfen wird und das Fenster sich wieder schließt und so weiter. Also man sieht, wie die Sachen hergeleitet werden, aber man sieht eben nicht die Tat selbst meistens. Also zumindest jetzt, wenn es jetzt in dem Fall, gibt es ja auch keine Einwirkung körperliche, sondern da wird es ja mit einem Utensil, also mit dem Wespennest oder mit dem Wespen werden es sein. Oder wird es ja ausgeführt. Aber wenn jetzt einfach eine normale Hieb- oder Stichwaffe genutzt wird, dann sieht man eben nicht die Tat selbst.
Ja, und abends nimmt Paul Angela dann in der Dunkelheit mit zum Strand, wo die beiden sich auch so zart und sanft küssen und ein bisschen miteinander umhertollen. Aber dann, und das ist, glaube ich, auch das, was Pascal ja auch schon meinte oder angedeutet hat, ist Paul eben auch irgendwie, das ist auch durchaus, finde ich, ich weiß nicht, ob es mit Absicht so dargestellt ist, aber durchaus auch ein realistisches Verhalten, was, glaube ich, jeder von uns auch kennt oder schon mal beobachtet hat oder zumindest auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen definitiv kennen. Da ist dann halt der Typ, der tut so ein bisschen so, als wäre er anders als die anderen. Ne? Er ist ja ein bisschen einfühlsamer und so weiter, will dann aber trotzdem eigentlich nur das eine und geht dir dann auch an die Klamotten und das gefällt Angela überhaupt nicht. Und sie hat noch einen anderen Grund dafür, denn sie bekommt einen Flashback aus ihrer Kindheit und sie sieht eben dort, wie sie damals gesehen hat, wie sich ihr Vater mit einem anderen Mann geliebt hat sozusagen. Also ihr Vater ist homosexuell gewesen scheinbar und das ist auch der Mann, den wir auch am Anfang in der Eingangssequenz schon mal gesehen haben dort, als dieses große Unglück passiert ist. Und der Flashback ist auch ganz kurz, aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass sie keine Lust mehr auf Paul hat und auch direkt von ihm wegflüchtet und dann kommt's, wie es kommt. Das hat Judy sich natürlich perfekt ausgemalt, die ganze Situation, dass sich Paul und Angela jetzt hier so ein bisschen gezwistet haben. Denn am nächsten Tag muss Angela mit ansehen, wie Paul sich eben mit Judy im Gebüsch beim Rumknutschen vergnügt. Und das ist natürlich keine gute Sache. Und Judy treibt es dann auch noch auf die Spitze und dränge quasi ihre Freunde dazu, dass sie gemeinsam Angela ins Wasser werfen. Und da ist ja auch die Vorgeschichte mit Angela, dass eben dieses große Unglück damals im Wasser geschehen ist. Und ja, das ist dann schon auch so, sag ich mal, die Oberspitze des Mobbings, des sehr toxischen Verhaltens dort der ganzen Figuren. Ich habe dazu noch gelesen, Pascal, dass Phyllisa Rose und Karen Fields und Catherine Carmi, also die Schauspielerin von Angela, Judy und Meg, dass die sich so doll angefreundet haben am Set, dass es ja, dass sie es sehr schwierig fanden, psychisch diese Szene zu drehen überhaupt, sie so zu ärgern und ins Wasser zu werfen dort. Aber generell, ja, vor allem dieser Flashback, wie hat er auf dich gewirkt? Das ist ja generell ein Thema, was wir nachher später auch nochmal aufgreifen, deswegen vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen oberflächlicher betrachtet.
Ja, hat hier, wenn man jetzt halt auch den Film guckt und noch nicht die Auflösung, naja, entweder kennt oder die sich halt in dem Moment bewusst macht, wirkt das schon ein bisschen out of place. Also gerade, weil das irgendwie etwas ist, was ich jetzt in dem Moment in diesem Film auch nicht erwarten würde, dass da jetzt noch ja, Vergangenheitsbewältigung großartig passiert in den Figuren. Ich meine, klar, es ist irgendwo der Grund, weshalb Angela so ist, wie sie ist. Aber naja, das eine Trauma haben wir ja schon gesehen und das ist jetzt, muss jetzt kein Trauma sein, aber jetzt ist quasi noch, wird etwas noch hinzugefügt. Ja, es ist fast schon ein bisschen viel für den Camp-Slasher-Horror, den man jetzt hier eigentlich erwarten würde, dass man jetzt da noch an dieser Stelle halt zum ersten Mal halt solche Themen aufgemacht bekommen. Ich meine, ich weiß und wissen wir, als, dass das jetzt auch durchaus einen Grund hat und später dann nochmal aufgegriffen wird. Aber so, wenn man das jetzt einfach so guckt, dann wirkt das dafür nicht ein bisschen schräg. Aber gut, das ist ja dann auch wiederum, auf der anderen Seite sorgt es natürlich dafür, dass auch das ein bisschen spannend bleibt, wenn man sich zumindest jetzt wirklich fragt, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr mit Angela los, als einfach nur das Trauma, als ihr Bruder und ihr Vater gestorben sind. Auf der Ebene funktioniert das ganz gut. Und das mit den Kinderdarstellern, das wusste ich gar nicht. Das ist ja tatsächlich sehr charmant. Weil, ja, es ist, freut mich jetzt auch fast, weil ich finde schon, wenn man so ein bisschen empathisch ist, das ist jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht, das ist Mobbing, das tut schon weh, wenn man das so mitsieht, weil halt Angela auch jetzt leider gar nicht in der Lage ist, sich dem irgendwie zu widersetzen und immer darauf angewiesen ist, dass entweder halt ein Counselor, also einer von den Aufsehern, oder halt ihr Cousin ihr da zur Seite stehen. Und ja, ich muss mal sagen, dieses ins Wasser werfen fand ich schon mal schon fast ein bisschen zu plump. Also das ist halt so richtig, ja, ich heb dich jetzt einfach hoch und schmeiß dich dann da hinten hin.
Es ist halt auch ein bisschen, unbeholfen. So ein bisschen irgendwie leider auch so, ja, gerade wenn eben Freitag der 13. ist jetzt nur ein paar Jahre älter und da ist ja auch diese Thematik mit Jason, der ja ertrunken ist und so weiter und Angst hat vor Wasser, das wirkt dann doch schon ein bisschen weniger zufällig. Ja, es mag zufällig sein, aber es wirkt wenig kreativ, André, ne?
Ja, also ich meine, das Ganze entsteht natürlich durch die Anfangsszene. Also natürlich ist die Angst vor Wasser mit dem begründet, was eben natürlich ihrer Familie zugestoßen ist. Das kann man ja auch nachvollziehen. Also die Schlussfolgerung ist ja völlig okay, dass es halt natürlich auch Wasser sein muss, genau wie eben im Subgenre eben der artverwandte Film eben Freitag auch vorgemacht hat. Klar, stolpert man unweigerlich drüber. Ich finde aber natürlich, dass, obwohl da es hier quasi in der Anfangssequenz dafür ja quasi aber trotzdem eine logische Schlussfolgerung zulässt, ist es in Ordnung.
Ja, ich denke auch, wie gesagt, es fällt jetzt auch nur auf, wenn du einen Direktvergleich machst, ansonsten passt das schon, aber ja. Also sie kann ja auch schwimmen, ne? Also die Szene ist letztendlich auch nicht so drastisch. Pascal, du hast es eben schon gesagt, wie sie hätte sein können, aber auch nicht sein müssen. Also von daher geht es auch schon in Ordnung.
Nee, deswegen sage ich, es geht ja wirklich nur rein darum, eben weil dieser Unfall am Anfang im Wasser passiert ist. Also sie hat halt ein Trauma vom Wasser halt.
Genau. Also Angela verabredet sich dann abends mit Paul, der sich in der Zwischenzeit eben schon diverse Male für sein schlimmes Verhalten dort entschuldigt hat. Aber Angela scheint das Ganze aber auch nicht, also sie scheint ihm auch noch nicht verziehen zu haben. Also da steckt auf jeden Fall noch was dahinter. Und es gibt dann in der Zwischenzeit ist das Morden eben auch noch weitergegangen. Das führen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht so groß aus, weil André hat es auch vorhin schon ausführlich begründet. Es gibt eben keine spektakulären Mordsequenzen in diesem Film. Also meistens ist es eben das Entdecken einer Leiche oder eben nur das Resultat dessen. Von daher kann man da auch so ein bisschen drauf verzichten in dem Fall. Auf jeden Fall findet Aufseher Mel unterdessen die Leiche der in der Dusche erstochenen Meg und er verdächtigt Ricky des Mordes. Er ist auch vorher schon mal in der Szene, als Angela dort ins Wasser geworfen wird, auch schon mal mit Ricky in Konflikt geraten. Und dann verprügelt er ihn einfach. Pascal, why? Und ja, nicht irgendwie nur, er batscht ihn nicht nur eine, was schon schön genug wäre, sondern er verprügelt das Kind.
Ja, das ist eine ganz, ganz schräge Szene, was aber auch wirklich, also diese Figur Mel ist eh, Also Mel ist ja eigentlich der nee, ich verdrehe es jetzt nicht. Nee, nee, Mel ist ja der dem quasi das Camp leitet. Und ja. Er ist halt auch, also was eh schon immer so ein bisschen unfreiwillig komisch ist, ist halt, wir haben es jetzt gesagt, wie viele Kinder da schon gestorben sind, wie lange und wie krampfhaft der halt irgendwie versucht, dass dieses Camp ja bloß offen bleibt und dass da jetzt auf keinen Fall irgendwie mal jemand das untersucht. Und wir haben halt einmal so diesen Alibi-Polizisten, der dann mal ist und irgendwie sagt so, nee, 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 das ist aber nicht gut. Und danach wird das halt alles immer so unterm Teppich gekehrt. Und jetzt dreht Mel halt durch und beschuldigt Ricky, dass er halt an allem schuld ist, was gar keinen Sinn ergibt, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob da wir vielleicht dann noch irgendwelche Szenen nicht zu sehen bekommen haben, die mal ursprünglich im Drehbuch standen, die das ein bisschen, ja, sich kohärenter hätten angefühlt.
Also was soll Ricky gemacht haben, damit der so eine Tracht prügelt? Also keine Ahnung. Ja,
ich weiß es nicht.
Also da muss er ja schon Tiere gequält haben, um das zu rechtfertigen.
Ja, ja. Ja, es ist super weird, es ist super unangenehm, aber ja, okay. Seien wir jetzt mal so dahingestellt. Ja. Aber ja, das kann ich genauso unterschreiben.
Aber Mel bekommt ja seine Strafe. Er bekommt vom Killer dann auch direkt einen Pfeil durch den Hals gerammt. Das ist dann mal ein Special-Effekt, der quasi on-screen passiert. André, einer der wenigen. Und dann kommt es, aus meiner Sicht zumindest, zum krassesten Kill und kreativsten, aber auch weirdesten Kill des ganzen Films. Denn der Killer schnappt sich Judy, die gerade in ihrer Hütte schlafen gehen will. Aber dazu kommt es dann eben nicht, denn der Killer rammt ihr einen Lockenwicklerstab in die Vagina. Das wird zwar nur durch ein Schattenspiel angedeutet, aber das ist schon ein grausiger Tod. Und irgendwie auch das zeigt irgendwie wieder, dass der Film uns irgendwas über Sexualität sagen will. Wenn auch sehr mit, wie sagt man, mit der Pistole auf die Brust gedrückt. Nee, das war Quatsch, glaube ich.
Mit dem Holzhammer?
Ja, mit dem Holzhammer, genau. Aber an sich ein krasser Kill.
Ja, absolut. Also man sieht es ja nur am Schatten quasi. Ja. Und das reicht aber auch. Das ist sehr, 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 sehr bestialisch. Ich dachte auch erst so, das war so ein Moment, wo ich im Film auch gar nicht mit gerechnet habe. Das war so einer der Momente, wo man vor dem Fernseher sitzt und denkt sich, tu es nicht. Tut sie es wirklich? Macht sie das? Macht's? Passiert das jetzt gerade? Okay, jetzt machen's. Das war so, ja, ist schon unangenehm. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr hart. Wobei ich dann wiederum fast ein bisschen. Das passiert im Film öfter, wenn sie dann tot ist, dann wird die Leiche einfach so hinter das Bett geworfen.
Ja, ja.
Also da wird nur das Bett vorgeschoben, die Leiche wird hintergeworfen und wieder zurückgeschoben. Das sieht so, so flapsig aus, ja, als ob man halt den Dreck unter den Teppich kehrt, so nach dem Motto.
Aber passt zur Auflösung, finde ich wiederum.
Später. Ja, das stimmt, aber wie gesagt, das passiert öfter im Film, dass es erst so, denkst du, okay, das war hart, aber dann passiert irgendwas Skurriles oder irgendwas, was so inszeniert ist, dass du fast schmunzeln musst. Und ich bin mir nie sicher in dem Film, ob das Absicht ist oder ob das einfach flapsige Regie ist.
Ja, er hat schon so ein, ja, ich bin mir auch immer nicht sicher. Also mein großes Problem oder mein großes Fragezeichen bei diesem Film, da können wir auch gleich nochmal diskutieren, wenn es um die Auflösung geht. Ich weiß halt nicht, was hier mit Absicht gedreht wurde oder wie etwas mit Absicht gedreht oder geschrieben wurde und wie nicht. Oder ob etwas zufällig passiert irgendwie. Das, ja, da genau. Können wir gleich, wenn wir die Auflösung kennen, ein bisschen umfangreicher nochmal drüber reden. Mittlerweile ist auf jeden Fall die Polizei im Camp angekommen. Pascal, natürlich nur echt mit einem aufgeklebten Schnauzer bei dem einen Polizisten.
Es ist fantastisch, es fällt jedem auf, der den Film guckt. Und auch bei meiner ersten Vorbereitung habe ich mich köstlich darüber amüsiert. Und wir haben hier tatsächlich, weil der war ja schon mal da. Das war der, der am Anfang alibimäßig kurz da war. Und wir haben hier quasi den umgekehrten Henry Cavill-Fall, dass der halt sich sein Schnurri einfach während des Drehs oder es gab einen Nachdreh, I don't know, abrasiert hat. Und die dachten, fuck, aber du warst doch schon mal im Film. Und du hattest einen Schnurrbart. Ja, come on, dann ab ins Make-up-Department und wir haben hier den schlechtesten Fake-Schnurri, den wir dir aufkleben. Das sieht so fantastisch. Also es gibt dann noch eine Szene, wo man ihn halt wirklich auch noch in der, also warum filmt man ihn dann auch noch in der Nahaufnahme? Ich glaube, ich hätte das Drehbuch an der Stelle umgeschrieben. Sieht so schlecht aus.
Tom Selleck und Burt Reynolds müssen stolz gewesen sein, als sie diese Szene vielleicht mal gesehen haben in dem Film. Ja, Paul bekommt auf jeden Fall nichts davon mit, dass die Polizei im Camp ist und so langsam so ein bisschen Licht ins Dunkle kommt. Und deshalb ist er runter zum Strand gegangen, wie verabredet. Er wollte sich ja dort mit Angela treffen, die dann auch schon dazukommt. Und dann haben wir erstmal wieder einen Cut und bekommen dann mit, wie ein paar Aufseher eben Paul und Angela suchen. Und die sehen dann Angela, wie sie summend am Strand sitzt Und in der Hand, in ihrem Schoß, trägt sie quasi den abgetrennten Kopf von Paul, den sie quasi mit einem Messer abgeschnitten hat. Und als sie sich dann umdreht, sind alle schockiert. Angela ist nicht Angela, so wie sie vermutet wurde, sondern sie trägt einen Penis und steht dort nackt mit aufgerissenem Mund vor den Leuten in der Hand der abgetrennte Kopf von Paul. Und dann haben wir ja kurz in so einem anderen Flashback noch gesehen, was dazu geführt hat. Denn Angela, die eigentliche Angela, ist eben damals bei dem Unfall vor 8 Jahren gestorben. Und ihr Bruder ist der, der überlebt hat, der dann zu seiner Tante kam. Aber die Tante, da gab es halt eben Schwierigkeiten in der Ehe und so weiter. Und sie wollten so ein klassisches Ehepaar sein und eine Familie sein. Alles klassisch eben hier Mann, Frau, da Tochter und Sohn. Und deswegen musste ihr Bruder quasi, wurde als Mädchen erzogen. Und weil sie eben mit Ricky in der Familie schon einen Jungen hatten. Und das ist eben auch wieder so diese Frage, da können wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber diskutieren. Ich frage mich halt die ganze Zeit, welche Intention dahinter steckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte den Regisseur und den Autoren jetzt nicht für so smart und clever, dass er 1983 da schon versucht hat, mehr als einen Schock zu vermitteln. Also der Schock entsteht definitiv. Das ist natürlich die eine Seite, André. Wir haben hier diese Szene. Wir sehen eben, wie Angela sich umdreht und quasi diese Fratze verzieht, die natürlich auch durch einen Spezialeffekt entstanden ist. Das muss man vielleicht dazu erzählen. Angela konnte ja dementsprechend auch aufgrund ihres Alters, also von Phyllis und Rose, logischerweise keine Nacktszenen drehen. Und man hat dann das war ein Schauspieler, da weiß man auch bis heute nicht, wer das ist in dieser Szene. Hat man bis heute nicht erfahren, es war ein College-Student, der quasi Angela gedoubelt hat und eine Maske getragen hat von Phyllis Rose. Und dadurch kommt, glaube ich, auch dieser Schockmoment erst so richtig zur Geltung, André, oder?
Ja, und vor allem.
Einfach, weil es so unwirklich aussieht, so, genau, so ein bisschen surrealistisch.
Das Surreale daran macht es ja so gruselig. Also die Szene hat schon einen echten Impact so. Aber man sieht es natürlich auch ganz deutlich, weil in der Totalen siehst du halt total, dass es eine Maske ist und dass es halt ein Prop ist. Und dann wechselt aber die Kamera immer wieder mit einem Close-up von dem Gesicht von Phyllis Rose, also dem echten Gesicht. Und sie reißt zwar auch ja so den Mund auf und die Augen auf, aber man sieht halt deutlich, dass natürlich sie ihren richtigen Mund nicht so weit aufbekommt wie die der Make-up-Puppe, der Maske, die ja wirklich schon so fast unhuman das Gesicht da so verzerrt entstellt. Das wirkt auch schon wieder so fast ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber trotzdem, dank der Inszenierung und wie es geschnitten ist und der Musik und natürlich einfach diesem Reveal an der Stelle, sitzt das trotzdem ziemlich und sorgt echt für Unbehagen. Und dann freest ja auch so ihr Gesicht und das direkt in die Credits rein quasi. Das ist schon gut gemacht, da gibt's nichts. Aber ja, das ist halt das Ding und ich gebe dir halt vollkommen recht, ich halte da jetzt mal vorgegriffen, wir kennen sie nicht persönlich, wir haben mit keinem von ihm gesprochen, aber ich halte da jetzt Robert Hilzig jetzt auch nicht für super smart, da 83 so ein Meta-Ding draus machen zu wollen. Ich glaube, das ist schon, er hatte halt diese Twist-Idee, glaube ich, das ist ja auch so fast so, also das ist ja auch so, das könnte auch so ein klassischer Krimi-Roman-Twist sein, ja, der, oh mein Gott, es ist halt nicht die Tochter gestorben, sondern, also es ist nicht der Sohn gestorben, sondern die Tochter es und...
Könnte auch Edgar Wallace sein, nur
genau,
nicht ganz
so drastisch. Das könnte so ein undrastischerer Krimi-Twist ja eigentlich sein. Und er macht daraus halt eben das hier, aber ich glaube, mehr als diesen Shock-Value, den Twist-Value zu haben, glaube ich, mehr Gedanke war da jetzt nicht hinter, möchte ich mal vermuten.
Ja, es ist tatsächlich schwierig, den Film gerade jetzt auch mit unserem heutigen Zeitgeist zu betrachten. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, du hast ja diesen Flashback auch, den Angela bekommt, als Paul ihr an die Klamotten will. Und dieser Flashback sagt im Grunde nichts anderes aus, dass, und das ist halt auch weird, weil wie es aus unserer heutigen Zeit eben besprechen, dass Angela, beziehungsweise, also Angela ist sie ja in dem Sinne, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Bruder eigentlich hieß, wie hieß der nochmal, weiß das jemand?
Also ja,
Angelas
Sekunde.
Eigentlicher Name?
Peter.
Peter, genau. Dass Peter hier eigentlich eine Art Homophobie entwickelt hat bei dieser ganzen Sache, weil er flüchtet ja quasi von Paul nachdem dieser Flashback da war vom schwulen Vater, der eben seinen Partner Lenny damals geküsst hat und die Kinder das sozusagen beobachtet haben dabei. Und das sorgt ja erst für die Flucht von Paul. Und das ist irgendwie schon so, dass Hiltzik irgendwie, ja, Transgender und Homosexualität gleichsetzen. Das ist halt nicht nur die einzige schwierige Sache hier an der ganzen Sache. Natürlich ist die komplette Repräsentation einer Transperson hier komplett schwierig. Also wer sich mit dem Thema mal beschäftigt hat und das auch einordnen kann, der sieht das auf den ersten Blick. Also da gibt's, das ist jetzt natürlich, wir sind jetzt hier auch nur drei weiße Dudes, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich jetzt nicht die Wahrheit. Die haben wir jetzt natürlich auch nicht mit Löffeln. Nennt man das mit Löffeln gefressen? Nee.
Ja.
Ja. Nennt man so. Da könnt ihr euch auf jeden Fall belesen. Ich werde auch noch ein paar Artikel, wenn ich es nicht vergesse, auch noch in den Shownotes verlinken, die ihr nachlesen könnt. Also von betroffenen Personen, die sich zu diesem Film und zu dieser Darstellung geäußert haben. Und ein paar Sachen können wir aber hier durchaus wiedergeben. Also rein, wie es der Film darstellt, ist es eben nicht gelungen. Also der Film will den Zuschauer letztendlich eine Reaktion entlocken und einen Schock provozieren. Und das gelingt ja auch durch diese letzte Szene eben. Aber er versucht es eher mit der Darstellung der Angst vor Homosexualität und vor Transgendern oder vor Transpersons. Und der Film, das ist ja eben auch so, der Film spielt ja eben zeitgleich auch mit dem sexuellen Entdecken des Körpers, des anderen Geschlechts, auch hier diese Aufteilung, Jungs und Mädchen sind getrennt im Camp. Und da kommt eben eine Person zwischen, irgendwie queere Person zwischen, welches Unheil können die in dieses Camp bringen? Und das sind so Sachen, mit denen der Film spielt und die zeigen eben ganz klar, dass Hiltzik sich nicht damit beschäftigt hat und schon gar nicht unsere heutige oder die heute verbreitetere Sichtweise auf das Thema irgendwie versucht darzustellen. Und es wird ja auch gezeigt, also oder nie anders dargestellt, dass Peter ja als Junge auch glücklich war. Zumindest suggeriert uns diese erste Szene nichts anderes. Und da haben wir ja schon Pascal auch die eigentliche Ursache dieses Ganzen. Die eigentliche Antagonistin des Films ist ja eigentlich die Tante, die Angela oder die Peter dazu gezwungen hat, zu Angela zu werden. Also es ist ja nicht so, als hätte Peter jetzt quasi sein wahres Geschlecht entdeckt und hat gesagt, ich fühle mich als Frau, ich bin eine Transfrau. Nein, er wurde ja quasi dazu gezwungen von seiner Tante, ne?
Ja, genau. Und das macht es dann halt auch, zumindest jetzt für meinen Sachverstand, halt so extrem kompliziert tatsächlich, weil du halt, also ich finde hier einiges kompliziert. Erstmal natürlich halt wirklich die Figur, ich nenne es jetzt mal weiter Angela, die halt offensichtlich von ihrer Tante dazu gezwungen wurde, jetzt im klassischen binären Geschlechterkonstrukt halt jetzt ein Mädchen zu spielen.
Ja.
So, das heißt ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, überhaupt nicht da, ob sich jetzt der damalige Peter dann, ob dem das, ich meine, wahrscheinlicher ist wohl, dass es ihm nicht gefallen hat. So, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen Zufall, wenn das, also wenn es die Tante einfach zufällig richtig gemacht hätte, gehen wir mal davon aus, dass das nicht cool war. Dann ist sie natürlich, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall die Antagonistin des Films. Was ich dann immer noch ein bisschen, und das geht jetzt mehr so auf das Thema, was hat jetzt Robert Hiltzik sich dabei gedacht oder auch nicht gedacht oder was war die Intention dahinter, was ich diesbezüglich immer ein bisschen schwierig finde, ist dadurch, dass wir auf der einen Seite, das haben wir jetzt auch schon erwähnt, immer diese leicht entrückten, seltsamen Momente im Film haben, wo die Figuren Dinge machen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Zum Beispiel wie Mel, der einfach dann auf einmal auf Ricky losgeht oder wie die Figuren auch teilweise ein bisschen, also ich finde, der Film verliert sich manchmal immer so ein bisschen im Ton und weiß man, schlittert da manchmal so ein bisschen durch die Gegend. Und ich habe das dann immer abgetan, weil du hast es ja auch schon gesagt, der Robert Hiltzik hat halt nur diesen einen Film gemacht eigentlich. Und da, deswegen habe ich am Anfang auch schon mal unbeholfen gesagt, hatte ich immer den Eindruck, okay, das ist halt jemand, der gerade angefangen hat. Der kann das vielleicht noch nicht so gut, da ist halt alles noch nicht so richtig da. Und das Drehbuch ist sich einfach so ein bisschen unsicher und schwimmt ein bisschen. Aber dann gibt es halt diesen Flashback mit ihrem Vater und dem anderen Typen. Und der wirkt halt nicht so, der wirkt halt nicht ausgedacht, ne? Also nicht zufällig.
Ja.
Weil den schreibst du ja nicht zufällig in ein Drehbuch. So, und dadurch entsteht dann schon wieder der Eindruck, dass er irgendwas sich doch gedacht hat.
Ja, also, er will auf jeden Fall mit diesen Flashbacks ja psychologisch erklären, warum Angela zur Killerin wurde. Und das sind ja, dafür gibt er uns ja nur wenige Anhaltspunkte. Zum einen eben die Tante, die Peter hat zu Angela werden lassen. Dann die Homosexualität ihres Vaters. Und viel mehr ist da nicht. Da kannst du eben natürlich noch die Bullies dazuzählen, die ja aber letztendlich, und das ist, darf man ja auch nicht vergessen, wenn man bedenkt, als Peter hätte Angela vermutlich nicht diese Probleme im Camp gehabt, die sie so bekommen hat, ne? Muss man auch dazu sagen, aber das ist ja die Folge dessen. Und man könnte eben sagen, dass das System sie vielleicht auch zur Killerin macht, dass eben damals, ich meine, heute, wir sind natürlich weiter in der Gesellschaft zum Glück, aber wir sind ja immer noch nicht so weit, wie wir sein müssten eigentlich oder sein sollten. Aber das war damals ja noch drastischer und irgendwie, ja, ich weiß es nicht so genau. Es ist halt die Frage, also ich glaube, wir sind uns einig damit, wenn wir zumindest sagen, dass es jetzt hier nicht komplett die Intention komplett durchdacht war. Du hast es eben gesagt, Pascal, der ist auch, was das Schreiben angeht, ein Neuling damals gewesen, was die Regie angeht, ein Neuling gewesen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass zumindest die Darstellung der letzten Szene rein dem Shock-Value entspricht. Aber ja, ja,
vor allem auch, ne, also wenn wir sagen, wir haben einmal am Anfang den Unfall als traumatisches Erlebnis,
ja,
und wir haben dann eben die Tante, die die ihn in ein anderes Geschlecht reinzwingt, sodass Peter zu Angela wird, dann hast du ja eigentlich schon zwei Dinge, wenn er das so schreiben will, auf denen diese Psychose von ihr, sag ich mal, die sie zur Killerin macht, dann befußen kann. Warum muss denn dann auch noch dann rein, dass der Vater homosexuell war? Also das ist auch so unnötig.
Also ich habe eine Erklärung gefunden, die dann wieder, ja, da kann man auch wieder nicht sagen, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Aber man hätte jetzt im Normalfall denken können, so wäre es heute. Nehmen wir mal an, also die sind dort ein Pärchen, vielleicht sind sie sogar, na gut, verheiratet damals, weiß ich jetzt nicht, aber eher wahrscheinlich nicht. Aber in den 80er Jahren gab es eben keine Chance, dass ein Zugehöriger eines homosexuellen Paares das Sorgerecht für ein Kind bekommt. Das ist ja erstmal der erste Punkt. Also die beiden Kinder hätten ja auch durchaus zu Lenny, also zu dem Partner von dem Vater kommen können. Aber die Chance bestand halt in den 80ern zu 0,0%. Und deswegen mussten sie ja halt sozusagen, oder Peter erst zu der Tante.
Ja, ich meine halt, also sie hätten ja auch sagen können, die Mutter ist halt weg oder auch schon verstorben. Oder sie hätte sich irgendwas anderes ausdenken können, als dass der Vater deswegen homosexuell sein muss. Das meine ich halt. Also ja, also er will ja auf jeden Fall rausstellen, dass die Figur Angela auch quasi sexuell verwirrt ist in der Entwicklung her komplett. Aber wie gesagt, da hätte man andere Lösungen finden, als nur darauf rumreiten zu müssen, dass der Vater jetzt homosexuell ist. Also es wäre kein Need gewesen, um zu erklären, warum sie tötet. Das meine ich halt, ne? Also hättest du auch anders lösen können irgendwie. Also auch sagen können, die Mutter ist halt abgehauen oder sie ist halt verstorben oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Wenn du dafür jetzt wenn du dafür einen Plotpoint brauchst, warum sie zur Tante müssen, da hättest du was anderes finden müssen, das meine ich jetzt.
Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist eben auch interessant und ich finde es, da muss man ja Hilzig schon fast wieder loben, dass er nehmen wir mal, also ich würde für mich jetzt eben die Tante Martha als die Antagonistin des Films bezeichnen und das, obwohl sie, glaube ich, nur 5 Sekunden zu sehen ist, gefühlt in dem Film, muss man auch erstmal schaffen und das ist auch wirkungsvoll, also es gelingt ja. Und sie ist eben halt auch so diese konservative Traditionalistin, sie ist garantiert eine Republikanerin. Da reichen die 5 Sekunden schon für uns. Und sie ist eben die Cis-Frau sozusagen, die weiße Cis-Frau, die will eben, dass die Kinder halt in dieses Raster reingehören, so wie sie sich das vorstellt mit ihrem Ehemann. Und so muss das Ganze eben auch funktionieren. Ich muss an dieser Stelle, muss ich mich natürlich auch noch entschuldigen. Peter würden wir im Normalfall jetzt in der Realität natürlich auch nicht sagen, weil es ja letztendlich Angela's Deadname ist, wie man ja sagt. Aber
das ist natürlich in dem Kontext schwer, weil
genau, ja, das funktioniert jetzt natürlich den Film nur zu erklären, indem wir es tun. Aber das klappt zumindest mit der Tante Martha, aber das hätte dann halt irgendwie auch gereicht, ich weiß nicht. Aber es gibt eben ja auch viele andere Anspielungen, das ist eben die Frage. Und deswegen würde es mich so brennend interessieren, wenn der Regisseur, der hat sich schon mal ein paar Mal dazu geäußert, aber irgendwie so nebulös. Aber mich würde halt wirklich interessieren, was der Zufall ist und was nicht, weil ja viele Sachen da auch einfach drin sind. Letztendlich ist ja auch sind da ja auch, damit zum Beispiel als Judy geht ja auch auf diese Thematik so ein bisschen ein, ne? Sie sagt ja auch irgendwie einmal im Film irgendwie, she's a real carpenter's dream, flat as a board, and needs a screw. Und das sind natürlich auch, sag ich mal, so hat es jemand geschrieben in einem Artikel, den ich gelesen habe, das sind rhetorische Mittel, die sich normalerweise J.K. Rowling heutzutage bedienen würde. Also es ist schon so, dass ja auch irgendwie darauf eingegangen wird. Und ja.
Ja, es ist
auch diese Qual dann, dass sie sich rächt im Endeffekt mit dem Lockenwickler und sowas. Es würde alles halt perfekt reinpassen, dass es irgendwie durchdacht ist, aber man will es trotzdem irgendwie nicht glauben, ne, Pascal?
Nee, genau. Also was heißt, ich will es nicht glauben, ich weiß es nicht. Also ich würde es auch jetzt, also ich schließe es für mich nicht aus. Dafür müsste man es halt genauer wissen. Aber wenn man auch mal das alles dann wieder auf einer anderen Abstraktionsebene sieht und sich dann den Film ja auch von heute anguckt, dann gibt es ja auch, dann ist ja auch, wenn es nur um den Shock-Value geht, dann ist ja auch der Shock-Value, wie es auch andere, auch sehr hoch angesehene Filme gemacht haben diesbezüglich, trotzdem schon kritisierenswürdig. Und das würde ich auch aus heutiger Sicht machen, wenn man jetzt irgendwie an, ja, legendäre, wahrscheinlich, ja, vielfach als Meisterwerk betitelte Filme wie Psycho oder Das Schweigende Lämmer denken, ja, wo halt auch der Killer, also der Mensch, der am Ende halt die Gefahr darstellt, unabhängig davon, ob jetzt hier die Tante dann die eigentliche Bösewicht ist, ist es ja Angela,
ja,
/ Peter, die Person, die ja diese grausamen Morde vollübt, da halt ein wie auch immer gearteter, ja, Transgender-Background ist, das ist halt einfach, ja, die Darstellung, die mit Sicherheit dann damals für den Shock-Value gesorgt hat, und auch, das war mit Sicherheit dann die, oder unter Umständen, Entschuldigung, unter Umständen die Intention, aber das ist halt nicht mehr gut. Aber das war es halt auch wieder eine andere Zeit, I don't know.
Ja, also sie haben ihn auch mal drauf angesprochen in einem Interview, was er denn zu dieser homophoben Szene sagt, also diesem Flashback, und da hat er gesagt, that's called foreshadowing. Und das bestätigt letztendlich auf jeden Fall nur, dass er das auch gar nicht verstanden hat. Also dass für ihn quasi Transgender und Homosexualität automatisch gleichgestellt sind. Also being gay und being transgender is the same thing, stand in dem Artikel, und das macht dann durchaus Sinn, also dass er das nicht so richtig verstanden hat. Aber was ist jetzt sozusagen die Meinung von Leuten, die halt eben selbiges erlebt haben, die auch so aufgewachsen sind, eben von transgender People, und sie sagen eben, man muss es halt zwiegespalten sehen. Also sie sagen, der Film repräsentiert Transgender schlecht, Transpersons, aber er macht es überhaupt. Also er repräsentiert überhaupt, und das gibt es ja auch selten im Film. Und wenn, dann eben so, wie es Pascal eben gesagt hat, dann hast du eben irgendwie Mörder, die Crossdressing dort machen, wie wir es irgendwie im Schweigen der Lämmer zum Beispiel haben oder irgendwie wir es aus Psycho kennen. Aber sie werden dann immer, wenn sie dargestellt werden, immer als schlimme Menschen dargestellt, als Mörder dargestellt oder dergleichen. Aber es gibt zum Beispiel nie ein Final Girl, ein Final Trans Girl zum Beispiel. Wo gibt's das? Gab's bis heute noch nicht. Oder Non-Binary Zombie-Killer gab es bisher heute auch nicht. Oder dass einfach mal ein Transmann sozusagen irgendwie eine Familie vor Dämonen rettet in einem Haus. Wie gesagt, ich verlinke den Artikel dazu noch. Das fand ich alles durchaus interessante Aspekte. Aber wie gesagt, momentan, auch jetzt mit dieser Retrospektive und den Jahrzehnten Abstand, sagt man, es ist überhaupt mal ein Film, der uns repräsentiert. Und es ist ja nicht so, dass man den Film nicht trotzdem genießen kann, in dem Bewusstsein, dass er negative Stereotype zum Ausdruck bringt. Und man sagt auch, man kann eben Sleepaway Camp gut finden und trotzdem ihn als transphob bezeichnen. Das heißt ja nicht automatisch, dass man als Fan dieses Films auch transphob ist. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe jetzt mir bestimmt 15, 20 Reviews durchgelesen von Transgender zu dem Film. Und ich würde sagen, dass locker 75-80% den Film trotzdem gut finden. Aber das ist natürlich, sind nur einzelne Meinungen. Wie gesagt, wir sind jetzt überhaupt nicht in der Position, um uns da großartig drüber äußern zu können. Aber einen Eindruck darüber wollten wir euch auf jeden Fall trotzdem dazu geben. Kommen wir zum Fazit. Das haben wir auch noch bezüglich dieses Films. Und André darf heute mal anfangen. Wie fandst du den Film?
Oh, welch Ehre.
Ja.
Ja, wie fand ich den Film? Ich finde Sleepaway Camp Numero Uno gut. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, obwohl er eben eine andere Tonalität einschlägt, als ich dachte. Er ist eben nicht so der, hier sind eben die dickbrüstigen Frauen und die lüsternen Typen und alle fallen dann daher und dann gibt es halt einen Killer und fertig, sondern die Tonalität ist doch echt sehr düster. Der Auftakt ist halt sehr bitter. Und der Film zieht das eigentlich eben mit Ausnahmen. Natürlich gibt es dann eben die typischen Streiche im Camp und sowas, aber der Film hat eben doch eine sehr, eigentlich sehr ernste und traurige Thematik eigentlich, oder einen traurigen Vibe, den er so ein bisschen mit sich zieht. Und ja, so als Slasher, wie gesagt, funktioniert er halt eigentlich nur so halb, weil das meiste sieht man eben gar nicht. Trotzdem sind eben die gefundenen Leichen dann doch ziemlich übel zugerichtet. Also der hat eine gewisse Härte natürlich. Und da sind auch die Effekte wirklich gut und handgemacht. Aber eben Ja, man darf eben nicht den klassischen Slasher erwarten, wo einfach jemand mit einer Machete rumläuft im Camp und rumschnetzelt. Das ist es halt einfach nicht. Der Film hat so seine kleinen Längen, finde ich, weil er kann dieses, dann was er eben als Coming of Age da drin versucht, mit den diesen typischen Summercamp-Klischees darin nicht durchgehend aufrechterhalten, finde ich. Es gibt so auch so ein paar kleine, langweiligere Momente, wo ja zu viele Tropes passieren, die man jetzt einfach, ich meine, klar, ist auch aus heutigen Sicht, wenn man so ein Ding jetzt zum ersten Mal sieht, aber eben einfach schon zu oft gesehen hat, das haut dann eben auch keiner mehr vom Hocker jetzt heute zum ersten Mal. Aber er fängt sich dann zum Glück auch immer wieder. Und natürlich ist es eben dann natürlich so, dass der Film durch diesen Twist am Ende natürlich lebt. Und ich behaupte jetzt auch einfach mal, ohne dieses Ende hätte er auch diesen Kultstatus heute nicht.
Das, ja.
Da bin ich sehr von überzeugt. Denn nimmst du den wirklich raus, die Idee dahinter wirklich komplett, dann wäre es nur wirklich just another Teen Camp Horror-Movie so. Aber das macht es natürlich schon so erinnerungswürdig, gar keine Frage. Die ganzen Thematiken, da haben wir jetzt diskutiert, aber jetzt rein nur filmisch gesehen funktioniert dieser Schock auch, der sitzt. Das bleibt im Kopf so, das Bild, das hat sich eingebrannt. Wie gesagt, ich war leider gespoilert, ich wusste, was passiert zumindest. Ich kannte den Dreh, hatte aber natürlich diese Bewegtbilder noch nie gesehen. Und
wollte jetzt sagen, du hast trotzdem garantiert keine Idee davon, wie es tatsächlich wirkt am Ende.
Genau, und das ist schon echt ein ganz schön fieser Moment am Ende, so sage ich ja auch wieder, so der Freeze-Frame in diesen grünen Abspann übergeht, ja. mit ihrem verzerrten Gesicht. Das ist doch schon für Unwohlsein, sag ich mal. Und das hat gesessen auf jeden Fall. Also von daher, ich finde, es ist ein solider Camp-Horror-Film mit eben diesem Bonus-Twist. Und ich gebe dem ersten Teil 3,5 von 5 Sternen.
Ja, ich glaube, das wird sich auch bei uns heute auch sehr ähneln, was diesen Teil angeht. Also der ist schon so, also ich verstehe, warum der für viele Fans eben auch so ein heimlicher Favorit ist. Und jetzt nicht nur aufgrund dieses schockierenden, völlig unerwarteten Endes, dass dem Film aber, wie du es eben schon gesagt hast, garantiert diesen Kultstatus letztendlich auch erarbeitet hat. Aber ja, es ist schwierig. Also ich glaube, hätte ich den Film damals gesehen, als er rauskam, hätte ich ihn deutlich, deutlich schlechter bewertet, als ich es heute tue, wenn man, wie gesagt, sich auch ein bisschen beliest zu dem Thema und diese ganzen Feinheiten, die da unbeabsichtigt oder beabsichtigt drinstecken, dann gewinnt der einfach dazu auf jeden Fall. Und der ist, ja, du hast es gesagt, letztendlich ist er, wenn man ihn oberflächlich betrachtet, eigentlich ein ziemlich bescheidener Slasher, der sich eigentlich auch kaum von den Freitag der 13. Filmen unterscheidet. Das sind halt Teenies, die machen Streiche, die sind blöd, die mobben, die hänseln sich, die ärgern die Erwachsenen, denken nur ans, na gut, bei Freitag der 13. wäre es jetzt Sex gewesen, hier ist es, glaube ich, eher Knutschen und sind einfach die ganze Zeit pubertär und damit muss man eben klarkommen. Dann hast du so Szenen wie diese völlig unnütze Baseball-Szene, die viel zu lang ist und generell einfach erzählt der zwischendurch nichts. Das ist einfach ein Rip-Off von Freitag der 13., nur eben ohne Jason. Und dass die Figuren ein bisschen jünger sind und dass es dadurch auch nicht mehr ganz so viele nackte Menschen gibt, wie wir es sonst aus solchen Filmen gewohnt sind. Und die Kills, die passieren größtenteils offscreen, sind unspektakulär, im Gegensatz zu der Kleiderwahl der Counselor und Kids, also zumindest an ultraengen Shorts und bauchfreien Tops. Bei den Männern wohlgemerkt, kann man sich nicht satt sehen, glaube ich. Ja, und auch dieser Umgangston im Camp ist halt auch so, das kann halt auch nerven, ne? Also es sind halt wirklich das Gefühl, irgendwie jede Kleinigkeit dafür sorgt, dass alle sich anschreien und handgreiflich werden. Aber das ist manchmal dann auch irgendwie wiederum ein bisschen witzig. Aber ansonsten ist der Film irgendwie ziemlich langweilig. Der ist irgendwie nie gruselig bis zur, sag ich mal, bis 10 Sekunden vor Schluss. Der ist nicht spannend, der erzählt nichts Bahnbrechendes bis kurz vor Ende. Ist fast, würde ich sagen, irgendwie, und deswegen gefällt der Pascal wieder bestimmt garantiert auch ganz gut, eher so ein ja, fast ruhiger, langsamer Coming-of-Age-Film mit ein paar cheesigen Szenen und mit ein paar Kills oder ein paar Leichen dazwischen. Aber es ist dann eben da, dieses Ende, dieses unerwartete, dieses enthüllende Ende, mit dem man eben nicht rechnen kann, wenn man den Film noch nie gesehen hat oder wie andere eben gespoilert wurde. Und das ändert den Film irgendwie komplett. Szenen werden anders dadurch im Nachhinein. Die gesellschaftliche Rezeption ist eine komplett andere, natürlich eben auch aus heutiger Sicht. Und das ist eben ein genialer Moment, muss man ganz einfach sagen. Wie gesagt, ob jetzt so eine Absicht oder unbeabsichtigt, ist ein genialer Horrormoment. Vielleicht sogar mit das krasseste und beste Ende eines Slashes, was es überhaupt gibt. Und vielleicht auch sogar einer der gruseligsten Momente der Horrorfilmgeschichte. Und das ist etwas, was der vorherige Film, den man 80 Minuten gesehen hat, überhaupt nicht bieten kann, weil er eben da nur so ein gewöhnlicher Camp-Slasher ist. Oder zumindest es vorgibt. Aber ja, ich finde den ganz schwer zu bewerten, den Film. Aber er hat nun mal dieses Ende. Und das beschäftigt mich auch bis heute und hat den ganzen Film für mich auch geändert. Und auch umso älter er wird, umso besser wird er für mich. Und deswegen gebe ich ihm eben dann doch 4 Sterne von 5, tatsächlich. Aber das ist wirklich komplett subjektiv, die Wirkung, die er auf mich hat. An sich ist es ein banaler Slasher, wenn man das Highlight ausklammert. Pascal?
Ja. Ja, erst einmal, ja klar, also was du gesagt hast, was mir natürlich sehr gut an dem Film gefällt, ist jetzt ja vielleicht weniger, dass der so ruhig ist, sondern er ist auf jeden Fall die ersten 80 Minuten, er ist seicht, er ist oberflächlich, aber ja, schon doch, er schafft einfach dieses, wie ich hab's am Anfang gesagt, diese Camp-Atmosphäre, diese sehr dichte Camp-Atmosphäre zu erzeugen, das rechne ich dem Film sehr hoch an, das macht es für mich nicht nur erträglich, sondern es gefällt mir dann sogar einfach, auch diesen vergleichsweise seichten Slasher über die ersten 80 Minuten zu sehen. Ich finde, audiovisuell und dann halt aber auch im Drehbuch, in dem Verhalten der Figuren, ich habe es schon erwähnt, ich finde, es schlingert da ein wenig. Das ist manchmal schlecht, aber tatsächlich, wenn wir jetzt auch gerade nochmal über dieses Finale reden, erzeugt das auch einen extremen Kontrast, der halt dann so krass ist, weil du hast zum Beispiel den Soundtrack, der ganz oft ist größtenteils orchestral und so während diesen seichten Slice-of-Life-Momenten, wo nichts Böses passiert, klingt er halt wirklich schon so wie aus einer 70er-Jahres-Sitcom irgendwie, vom so Stock-Soundtrack, der halt den Film teilweise, finde ich, nochmal älter wirken lässt, als er eigentlich ist. Und das mag ich dann an manchen Stellen tatsächlich schon wieder eigentlich fast nicht, weil ich finde, da könnte ein bisschen mehr Modernität, die er eigentlich ja dann hat, auch auf der Ebene irgendwie ausstrahlen. Aber dadurch ist dann halt dieser Unterschied. Also der Film ist ja wirklich so seicht und so harmlos dann ja auch, trotz der Kills, die es natürlich gibt. Und ich stimme euch auch zu, die Leichen, das sieht alles gut aus. Aber er ist trotzdem so unspektakulär. Und dann ist das Ende, das knallt halt wirklich so krass rein. Und dann auch die Audiovisualität wird wie um 180 Grad einmal gedreht. Ich habe das Gefühl, da ist auf einmal richtig, ja, wie so eine Szene aus einem Genremeisterwerk, die halt wirklich so gruselig ist und das halt zum ersten Mal ganz am Schluss des Films so eindringlich dir ins Mark fährt, dass dich das einfach, immer wieder, also mich immer wieder schockiert zurücklässt, wie stark das ist. Und es ist halt schwer einzuschätzen, da bleibe ich bei, wie zufällig das passiert ist, ob das halt wirklich absichtlich so konstruiert ist, dass du halt 80 Minuten so diesen seichten Film fährst und dann halt mal richtig reinhaust und dann mal so richtig die Kinnladen runterfallen, oder ob das ja halt einfach so per Zufall passiert ist. So, das hat er sich halt so ausgedacht und da hat man dann halt gesagt, da packen wir den Soundtrack hin und dann haben wir die Maske und vielleicht ist es einfach nur einer der bestgelungensten Zufälle der Filmgeschichte, ich weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz wirkt es ja. Und ja, ich mag den Film daher gerne. Ich finde, er ist halt in seiner Gewöhnlichkeit irgendwie dann halt außergewöhnlich und sticht einfach aus dem ja, großen Sumpf der 80er-Jahres-Slasher hervor. Und ich gebe dem 3,5 von 5 Sternen.
Sehr gut. Ja, und wie das nun mal bei erfolgreichen Slashern so ist, bleiben die selten alleine. Also wir haben ja schon ein paar gehabt mit The Prowler und The Burning zum Beispiel. Aber selten bleibt so ein Film alleine. Und deswegen gab es satte 5 Jahre später ein Sequel, Sleepaway Camp 2 Unhappy Campers, aus dem Jahre 1988. Und da sind die Rechte übergegangen von Hiltzik zu dem Produzenten Jerry Silver, der das drehen lassen hat. Und dieser Film wurde back-to-back, also wirklich direkt hintereinander mit Teil 3 gedreht innerhalb von 5 Wochen. Und das merkt man auch. Und wie man das merkt, das erfahrt ihr auch gleich noch von uns. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDb 5,8 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren, ist auch ungekürzt ab 16 Jahren erhältlich, zum Beispiel als M-Ray oder Mediabook von MSM, kann man sich durchaus gönnen, oder bei 88 Films in der Slasher Collection gibt es den auch, der läuft 80 Minuten und hat $500.000 gekostet, ist aber quasi, wenn man so will, eine Direct-to-Video-Produktion, also der lief nur ganz wenige Tage im Kino damals und ging dann direkt auf den VHS-Markt. Gedreht wurde der Film von Michael A. Simpson, der hat auch den dritten Teil dann gedreht, der ist heutzutage, ja, kein nicht so unerfolgreicher Produzent. Und im Cast haben wir ein paar sehr interessante Gesichter, zum einen Pamela Springsteen, die hat man bestimmt schon mal gesehen, in Fast Times at Richmond High zum Beispiel, aber vor allem ist sie die Schwester von Bruce Springsteen, Heute ist sie Fotografin, aber damals wollte sie es erstmal mit einer Schauspielkarriere probieren, Pascal.
Ganz ehrlich, das wusste ich nicht.
Ach so.
Das ist abgefahren. Ich habe mir tatsächlich, okay, ich habe ihn überflogen, aber ich habe mich interessiert dafür, was sie sonst wo noch so gedreht hat und habe mich dann mehr auf ihre Schauspielkarriere in den Wikipedia-Artikeln konzentriert.
Der Name hätte dich.
Ja, aber jetzt ist Springsteen, aber ja, aber es ist dann. Es ist, also ihr versteht, dass ich das jetzt, also klar, man kann drüber nachdenken, aber es fühlt sich jetzt nicht an, wie man, also so.
Es war dir zu absurd, der Gedanke, ne?
Ja, ein bisschen schon.
Ja, abgefahren. Aber es ist tatsächlich die jüngere Schwester vom Boss, ja.
Cool.
Ja. Ja, ansonsten haben wir noch eine jüngere Schwester dabei, nämlich Renee Esteves. Das ist die Schwester von Charlie Sheen und von Emilio Esteves und damit die Tochter von Martin Sheen. Die Kerbmann haben wir hier auch schon mal gehabt in Intruder. Und ich glaube, André, ihr habtet Heathers im Schaubefehl mal, ne?
Im Schaubefehl, ja, genau.
Genau, da hat sie auch mitgespielt. Und James-Bond-Fans erkennen natürlich auch Walter Goodell, der General Gogol in vielen Bond-Filmen gespielt hat, aber auch in African Queen zum Beispiel mitgespielt hat. Also der Cast auf jeden Fall schon mal namenhafter, wenn man so will, als in Teil 1. Aber worum geht's in Unhappy Campers, Pascal?
Den Hohn, Spott und die seelischen Quälereien ihrer damaligen Kameraden hat Angela auch nach ihrer Gefängnistherapie nicht vergessen. Sie ändert ihren Familiennamen und wird Erzieherin im Feriencamp Rolling Hills. Keiner der so fröhlichen Urlauber ahnt, welche grausamen Abgründe hinter der lachenden Fassade Angelas versteckt sind. Der Hass auf alle, die nur ihren Spaß haben wollen, wird von Tag zu Tag größer. Für die besonders Vorlauten hat Angela ihre speziellen Erziehungsmethoden. Der blutige Sommer geht weiter.
Ja, danke, sehr schön. Ja, Phyllisa Rose, wir haben es eben schon gesagt, Pamela Springsteen ist eingesprungen für Phyllisa Rose, die auch angefragt wurde für das Sequel, aber sie kam mit der Neuausrichtung von Angela, über die wir ja gleich noch reden werden, nicht zurecht und wollte dann lieber studieren gehen und hatte keine Lust, einfach nochmal mitzukommen. Übrigens, Pascal, falls es dich aufmuntert, am Set wussten auch nur die allerwenigsten davon, dass Pamela die Schwester von Bruce ist. Das haben die meisten auch erst Jahre später erfahren, mit wem sie da eigentlich gedreht haben.
Ach, es ist okay, ich schäme mich dafür jetzt auch nicht. Also man hätte drauf kommen können, ja. Ich habe den Film jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen, aber nun gut, bin ich klüger geworden.
Ist euch eigentlich aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das Cover kennt, also das Filmposter, dass dort suggeriert wird, dass Angela dort drauf ist, aber sie das ja eigentlich gar nicht ist, also nicht Pamela Springsteen.
Auf dem Poster sind doch, ist doch hier auch die Freddy-Maske, nicht die Freddy-Maske, die Jason-Hockey-Maske und der Handschuh, oder? Bin ich jetzt gerade falsch?
Gibt es mehrere Poster?
Also das bei Letterboxd ist das, wo, genau, da ist eine Frau drauf mit dem Rucksack und da drin genau. Liegen die Maske und der Handschuh. Und
aber du hast recht, das ist nicht Pamela Springsteen.
Ja.
Du hast vollkommen recht.
Das ist nämlich eine Frau, die gar nicht im Film zu sehen ist. Und die heißt Connie Gregg und ist quasi der Stand-in gewesen für Angela für das VHS Cover damals, weil Pamela Springsteen nicht zur Verfügung stand für das Fotoshooting. Ist aber auch tatsächlich ein bisschen weird irgendwie. Das ist ja bei Teil 3 auch ein bisschen ähnlich mit dem Poster. Aber ja, es gibt ja dann dieses alternative Poster, was du meinst, dieses gezeichnete. Da ist quasi die Zeichnung von Springsteen dann auch wieder drauf. Aber dieses Fotocover, was André auch meint, ja, das ist eine andere junge Dame. Der Film geht ja eigentlich direkt los, ne? 5 Jahre sind vergangen seit dem ersten Teil und wir bekommen dann auch, so wie das sein muss, André, so muss es sein im Slasher, wir bekommen dann auch nochmal ein schönes kurzes Recap am Lagerfeuer erzählt. Eines der Mädchen erzählt dort die Geschichte von Angela aus Teil 1 und zur Strafe wird sie von Angela ja auch direkt weggeholt dort vom Lagerfeuer und wird mit der Schaufel erschlagen und bekommt aufgrund ihres lockeren Mundwerks die Zunge aus dem Mund geschnitten. Und das ist ja schon am Ende grafischer als all das, was wir in Teil 1 gesehen haben, ne?
Ja, absolut. Und auch direkt, ja, man merkt direkt den Tonalitätsshift. Ja. Da am Lagerfeuer, so richtig typisches Teenie-Klischee, erzählen sich halt eine Gruselgeschichte. In dem Fall soll sie halt wieder wahr sein. Wir wissen ja, sie ist wahr, wenn man nach dem ersten Teil geht. Aber trotzdem, wie sie reden, wie sie da auftreten, wie sie miteinander umgehen, überhaupt wie der Film, der Szenenaufbau, ja, keinerlei, nichts von dem Schwermut zu spüren des ersten Teils. Und das ist jetzt, das ist wirklich, das ist so richtig Classic Slasher Camp Stimmung, die da herrscht.
Vor allem, du merkst es ja, wir haben ja vorhin nicht ohne Grund ja auch über die Opening Credits geredet, haben wir gesagt, ja, es ist so gruselige, schwermütige Musik. Und hier wird direkt Metal-Musik reingepusht, schon in den Credits, ne?
Ich glaub, ja, genau.
Anvil, glaube ich, ne? Gibt's die eigentlich noch?
Gute Frage.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt, aber in den 80ern waren die mal so semi angesagt auf jeden Fall. Ich fand es auch lustig, dass das Mädchen, das Phoebe, die da getötet wird, wenn man dann sieht, wie ihre Zunge rausgeschnitten wird und sie dann tot am Boden liegt, sieht man die ganze Zeit, wie die Schauspielerin immer mit den Augen zwinkert, so unbeabsichtigt. ja, Dominik, unser geschätzter Lieblingsgast hier, wird jetzt wieder sagen, ja, so ist das eben mit dem HD-Zeitalter. Hat man damals garantiert nicht gesehen, aber heute sieht man das ziemlich gut, dass die Schauspielerin da zum Glück am Leben war. Ja, zur Tonalität gleich mehr. Kurzes Setting, also Angela ist eben, Pascal hat es eben gesagt, mittlerweile Counselorin in dem neuen Camp dort und sie ist natürlich sehr streng und sehr konservativ. Gleichzeitig spielt die ganze Thematik, über die wir geredet haben jetzt eben, und trotzdem, sie ist natürlich, wie gesagt, sie ist sehr streng und sehr konservativ, aber gleichzeitig spielt zum Beispiel diese ganze Thematik, über die wir ja sehr lange geredet haben, eben, dass Angela eben eine Transfrau ist, das spielt hier quasi keine Rolle mehr, außer vielleicht mal so ein paar Bemerkungen oder so. Aber das ganze Thema wird weder im zweiten noch im dritten Teil irgendwie großartig erweitert, besprochen, thematisiert. Das spielt einfach keine Rolle mehr, das gleich schon mal an dieser Stelle gesagt. Aber ihre konservative Einstellung, also auch sie wäre Republikanerin vermutlich, widerspricht sich so ein bisschen mit den notgeilen Jungs, die dort im Camp abhängen, sind jetzt auch alle schon ein bisschen älter dort, und die zeigefreudigen Mädchen. Man merkt auf jeden Fall, dass jetzt hier lauter Schauspielerinnen und Schauspieler am Werk waren, die volljährig waren auf jeden Fall und somit auch ihre nackten Körper präsentieren können. Und dann haben wir noch unsere andere Hauptfigur, so Halbhauptfigur, das ist Molly, eben von Renee Estevez gespielt, die auch zu den älteren Teenagern im Camp gehört. Und dann ist da noch Ellie, die ist ja auch sehr freizügig, würde ich mal sagen, unterwegs und ist so ein bisschen die Konkurrentin zu Molly. Die stehen auch beide auf denselben Typen dort und der ist natürlich Counselor, also muss das natürlich sein, weil irgendwie die Counselor, glaube ich, dort nur arbeiten, eben um Frauen abzuschleppen. Ich glaube, da können wir uns jetzt mittlerweile drauf einigen, so ist das eben. Aber dieser ganze Anfang, dieses Setzen des Settings im Camp, was auch sehr kurz erzählt wird, Pascal, das zeigt schon, André hat es eben auch schon angedeutet, das ist hier alles nicht mehr so ernst zu nehmen. Ne? Also wir bekommen mehr nackte Haut, wir bekommen mehr Gags, die Figuren sind auch wieder schon jetzt Abziehbilder von Figuren. Ja, funktioniert anders, ne? Ist ein bisschen humorvoller, ist lustiger und auch ein bisschen klassischer Slasher eben, so wie wir es vielleicht von Teil 1 eigentlich ursprünglich schon erwartet haben. Aber trotzdem, finde ich, kommt die Camp-Atmosphäre wieder gut rüber.
Ja.
Ja, dafür darfst du jetzt den Happy Camper Song singen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass du ihn singen musst.
Bitte nicht. Weil jetzt, wo ich weiß, dass sie auch noch die Schwester von Bruce Springsteen ist, ist diese ganze Szene, wenn sie da mit der Akustikgitarre steht und diesen fürchterlichen Happy Camper Song singt, bekommt nochmal eine ganz andere Dimension für mich. Also ich weiß nicht, ob da bei der Premiere ihr Bruder dann dabei war und was er von diesem Film gehalten hat. ich will es mir nicht ausmalen, aber ja, auf jeden Fall, der Film ist dann von der Tonalität ganz anders und das wirkt auch jetzt hier viel gewollter. Also 88 wusste man dann halt auch schon, wieso ein Film dann zu funktionieren hat. Ich finde, der erinnert mich jetzt so ein bisschen immer an die ganzen Sorority House und Slumber Party Massacre Filme, die ja auch so, ne, so diesen wirklich sehr, sehr seichten, viel oberkörperfrei Slasher, auch so wirklich, also für den Selbstzweck, ne? Das ist für dich ja auch teilweise, also
du das hast ist hier ein schönes, Szenen, ist ein schönes Subgenre, das ist der oberkörperfreie Slasher.
Ja, aber es ist ja, also wie oft, also diese ganze, in diesem Schlafraum der Damen da, wenn erstmal halt dann die eine Frau oben ohne BH und alles dann halt aufwacht und dann erstmal auch dann das so self-aware thematisiert wird. Oh, möchtest du nicht ein BH tragen? Nö, ich finde das ganz okay. Und die ganze Zeit wird damit gespielt, dass sie andauernd ihre Brüste zeigt. Was jetzt
ja, das ist ein kompletter Plot-Device halt. Die eine will immer ihre Brüste zeigen, die andere darf nicht und so. Das ist ein richtiger Plot. Genau.
André, ich habe den deutschen Titel Sleepaway Camp 2, oberkörperfrei.
Wow.
Heißen die Filme nicht irgendwie im Deutsch Camp Grusel oder so? Ganz fürchterlichen deutschen
Namen. Camp des Grauens.
Camp des Grauens, ja, genau.
Camp Grusel ist auch geil.
Aber ich habe es am Anfang der Folge schon mal erwähnt. Hier ist es jetzt tatsächlich, hier ist der Punkt, wo ich es mir super schwer fällt zu verstehen, wer Counselor ist und wer
das
im
stimmt.
Camp ist.
Weil die sich jetzt auch altersmäßig so angenähert haben.
Ja, voll. Und also und die tragen alle diese gleichen Pullover. So, die tragen alle das gleiche Camp-Outfit. Und das Angela ist offensichtlich Counselor. Aber von den anderen, I don't get it. Also,
ja, was heißt offensichtlich? Also jetzt optisch offensichtlich.
Sie kann Leute nach Hause schicken. Ja, aber sie kann ja anscheinend, sie hat ja
diese, nach Hause schicken.
Ja, das ist ja dieses komplett absurde Ding, dass sie halt immer sagt, so, ich habe jetzt schon, also jetzt ist gleich 80% des Camps nach Hause geschickt.
Ja, feiert.
Wir können das Camp auch abbrechen. Es ist ja schon sehr, sehr albern, aber ja, ich find's ganz nett. Witzig.
Ich fand's auch ganz süß, dass die Figuren alle so wie die großartigen John Hughes-Film-Schauspieler, also aus dem Brad Pack irgendwie alle heißen. Irgendwie Molly heißt die eine wie Molly Ringwald, Phoebe wie Phoebe Cates, Charlie wie Charlie Sheen, Emilio wie Emilio Estevez, Demi wie Demi Moore. Also man hat sich da schon ein paar süße Sachen ausgedacht. Was mich jetzt interessieren würde, André, ist, wie fandst du denn jetzt die leicht geänderte Angela, die hier ja alles andere als introvertiert ist, die natürlich, wie gesagt, ich hatte es erwähnt, sehr konservativ daherkommt, aber ja doch sehr offensiv auch zugegen ist und selbstbewusster agiert und natürlich auch eben mit der Prise Humor unterwegs ist. Und wie fandst du die Performance von Pamela Springfield? Springfield, wow.
Springsteen. kurz auf Simpsons mit reingemischt.
Ja.
Es ist halt super weird. Mir fiel es erst ein bisschen schwer, weil ich mich erstmal darauf einstellen musste. Ich wusste nicht, dass die Tonalität zum zweiten halt so krass shiftet. Es war erst ein bisschen seltsam, weil du halt ja wirklich nach dem Ende des ersten dann, ich habe mir direkt back-to-back geguckt, so, wirst du dann so in den zweiten reingeworfen. Aber ja, als halt die Metal-Mucke im Intro schon spielte, war ich schon so, okay, das wird anders sein. Dass ihr Charakter aber sich so wandelt, weil du kommst quasi ja gerade aus diesem apathischen Menschen aus dem ersten Teil, die nur mit einer Person quasi mehr oder weniger redet und ja einfach komplett verstört wirkt die ganze Zeit. Und dann plötzlich so Schnitt, machst einen zweiten an und du hast hier eben die neue Angela, die super tough ist und schlagkräftig und Gags macht und Leute nach Hause schickt. Also es ist halt kompletter Charakterwechsel und muss man erstmal drauf klarkommen. Aber ich habe zum Glück relativ schnell verstanden, dass der Film wirklich was ganz anderes von mir will, nämlich wirklich Spaß machen. Denn der zweite ist halt wirklich, der unterhält halt auch richtig. Der erste ist ja doch eher, das haben wir ja gesagt ausführlich, ist ja eigentlich fast eher ein schwermütiger Film zum großen Teil. Und der zweite macht von Anfang an halt klar, dass jetzt hier eben, ja, man soll ihn wirklich auch als anderen Film wahrnehmen. Und dann hat es auch für mich ganz gut hier funktioniert. Eigentlich vom Grundwesen her hat sich Angela jetzt im zweiten Teil ja fast schon ihrer Tante genähert. Also jetzt ist sie fast wie ihre konservative Tante, die halt alles und jeden, der Spaß im Leben hat, halt umbringen will. Also da kann man die Parallele vielleicht auch so ein bisschen ziehen, wenn man möchte, ganz grob. Aber ja, und auch ihre Transsexualität hat halt hier im Grunde, wie du schon gesagt hast, gar keine Relevanz. Also das wird nicht thematisiert. Sie agiert jetzt halt einfach, wie sie agiert, nämlich als, plötzlich schlagkräftige, übermütige, aber immer noch scheinbar sehr durchgeknallte Killerin halt, die gerne zu freizügige Menschen abmurkst. Also wie gesagt, es war komisch halt, weil ich wieder back-to-back geguckt habe und ich muss mich kurz darauf einstellen, aber der Film schafft es dann tatsächlich ganz gut, finde ich, relativ schnell klar zu machen, wo du halt hier bist.
Ist das im zweiten oder im dritten, wo sie diese riesige weiße Corsage trägt unterm T-Shirt und sich die anderen Mädels darüber lustig machen?
Das ist
Wisst ihr, was ich meine? Im dritten, na okay, sorry, ja.
Ja, das im war dritten ist sie ja selber Camperin quasi.
Ja, ja.
Ja, ja, aber es ist schon interessant, dass man hier das auch so ein bisschen einfach auch angepasst hat. Ne? Also gleichzeitig versucht der Film natürlich auch sehr Meta zu sein. Vielleicht ein bisschen zu früh sogar schon für das Genre. Aber er macht es doch sehr nach klassischem Muster eben. Ne? Also Angela bestraft eben das, was auch Jason, Michael, Freddy und Co. bestrafen. Sex, Drogen und Spaß haben.
Ja, das hat Pascal jetzt eben wirklich schön gesagt. Ja. Zu dem Zeitpunkt wusste man, wie man das Genre bespielen muss oder wie das Genre funktioniert. Das fasst es perfekt zusammen. Da wusste man jetzt, da hat man jetzt einfach schon sehr viel im Genre gehabt. Man wusste, was funktioniert und hat es dann eben genauso gemacht. Das merkt man halt komplett.
Und was das Schlimmste ist, was man Angela antun kann, ist, sie zu parodieren. Die Erfahrung müssen nämlich die beiden Teenagerinnen Brooke und Brody machen, die von Angela erwischt werden oder beobachtet werden, wie sie eben Schnaps trinken und wie sie kiffen, aber vor allem, wie sie Angelas Happy Camper Song umdichten zu einer Parodie. Und dann schnackseln die auch noch mit dem Typen rum. Aber das muss natürlich amtlich bestraft werden. Und so werden die beiden bei lebendigem Leib von Angela auf einem Grill, wohlgemerkt, ja, auf einem richtigen Grill, verbrannt. Und noch mit dem klassischen Ronald Reagan-Spruch, say no to drugs, ins Jenseits geschickt. Offiziell werden sie natürlich nach Hause geschickt. Ne? Das muss man, können wir an dieser Stelle einmal sagen, André hat es vorhin schon angedeutet. Ja. Die werden alle nach Hause geschickt, ne? Weil sie nicht artig waren. Kriegt natürlich keiner mit, dass sie alle umgebracht werden. Aber ja, das ist schon, ich mochte das tatsächlich. Also da ist wirklich auch sehr viel Humor drin, weil halt auch wirklich nichts mehr ernst zu nehmen ist. Ihr erinnert euch auch dann, in der nächsten Nacht feiern dann die Teenager auch diesen Panty-Raid, was man eben so macht als Jugendlicher.
Ja,
das,
genau.
Das kennst du bestimmt nicht von deinem Aufenthalten im Ferienlager, Pascal. Panty-Raids. Was ist ein Panty-Raid? Erklär mal.
Nee, ein Panty-Raid, das ist dann laufen die, die Jungs des Camps halt in die, in die Schlafgemächer, wollte ich gerade sagen.
Kombüsen, sagt man hier.
In die Hütten der Mädels und klauen dort Unterhosen. Das Einzige, was ich dazu vergleichsweise zu bieten hatte, war eine Klassenfahrt, wo alle Jungs, ich glaube auch inklusive mir, die Bettwäsche vertauscht haben. Das war sehr witzig.
Ich muss mich kurz korrigieren. Kajüten heißt das nicht, Kombüsen. Kombüsen sind die Küche.
Ach so, Kajüten.
Ne?
Ja. Ist eine Kajüte nicht die Küche? Nee, auf dem Schiff?
Kombüse, Kajüte? Nee, wie heißen die?
Ich weiß es nicht.
Wie heißen denn die Zimmer auf einem Schiff?
Kajüten doch, oder?
Doch, Kajüten. Ne? Und Kombüse,
ja, stimmt,
ist die Küche,
Kajüten.
Ne?
Ja.
Ganz genau. Wie auch immer wir darauf jetzt gekommen sind, ja. Ja. Nochmal bezüglich dieser ganzen Freizügigkeit und dem Rumgeturtel. Es gibt da, das ist ziemlich sicher am zweiten, diese fantastische Sexszene, wenn, ich glaube, es ist Molly, ich weiß es nicht mehr genau, aber die eine mit dem anderen.
Nee, die Konkurrentin, sorry, halt, nicht Molly, sondern, wie heißt sie denn? Ihre Ellie.
Drauf. Ellie, genau, wenn Ellie mit dem einen Blonden da vögelt im Wald und dann sind sie fertig. Und als sie fertig sind, fragt sie ihn, hast du AIDS? Nee, alles gut. Und ich dachte, denk, das ist die beste nach dem Sex Frage, die man stellen kann. Muss ich sehr lachen. Also der Film hat schon.
Andere rauchen ein bisschen, nach dem Sex, die fragt erstmal, ja.
Ja, das ist schon ein bisschen self-aware, albern.
Ja, total. Ja. Ja, also die Jungs klauen den Mädchen die Unterhosen und das Angela platzt auch immer wieder in diese Situation rein und das findet sie natürlich alles nur semi. Und dann ist, glaube ich, Mare heißt sie, die aber mit Absicht von Angela immer Mary genannt wird. Die wird dann bei der Racheaktion, also in ein paar Minuten später, ist es halt auch super dumm, ne? Also die wissen genau, dass Angela die ganze Zeit dort Patrouille läuft und 5 Minuten nach dem Panty Raid überfallen sie dann die Zimmer der Jungs. Und zeigen dann auch noch versehentlich, strecken sie Angela auch noch die Brüste entgegen, die gerade reinstürmt ins Zimmer. Und deswegen muss auch Mare nach Hause fahren. Was bei Angela heißt, Mare wird mittels einer elektrischen Bohrmaschine getötet. Kann man mal machen. Und dann ist auch wieder so, ich weiß halt wirklich nicht, was die da, also irgendwie, es gibt ja, also wir haben es doch gesehen, ne? Wir haben alle Slasher gesehen, die es gibt, gefühlt. Und es gibt natürlich immer wieder sexuellen Content in den Filmen und das macht ja irgendwie alles Sinn, wenn irgendwie Teenager rummachen und so weiter. Aber diese Sleepaway Camp-Reihe, die hat einen seltsamen Umgang damit. Also ihr erinnert euch dann in die Szene, in der die beiden Jungs von Angela erwischt werden, wie sie dort diese selbstgeschossenen Bubi-Fotos dort bestaunen.
Ja.
Die natürlich auch heimgeschickt werden sollen, deswegen, ne? Also ist ja klar, das Camp muss geleert werden. Aber das stößt dann ja wenig Gegenliebe bei den anderen Aufsehern, was dann auch wieder irgendwie weird ist, ne? Was sagt sie noch? Der eine Typ, ja, das sind Charlie und Emilio, die sind halt so, die müssen hier bleiben, weil die Eltern irgendwas.
Ja, weil die schon, das sind halt so, es gibt ja auch, gibt's ja wirklich in so Feriencamps quasi so Stammfamilien und Stammgäste und die haben dann quasi so einen Ruf oder quasi einfach. Die kannst du einfach nicht wegschicken, weil die jedes Mal dafür sorgen, dass mindestens 2 Kids und wahrscheinlich deren Kids dann auch wieder ins Camp gehen.
Ja. Ja, generell die Kills, André, ist eine andere Qualität als im ersten Teil. Ne? Macht Spaß, sind durchaus kreativ,
Ja, funktionieren halt wirklich nicht eben, erkennen, ne? Funktionieren halt dann wirklich eben nach dem Slasher-Prinzip.
Ja.
Und das, was der erste eben nicht macht, sondern hier sind es wirklich eben die Trope-Kills so, aber sie sind funktionieren, ja. Und sie machen eben, wie du sagst, sie machen halt Spaß, also im Slasher-Sinne Spaß. Und sind mehr auf eben die übertriebene Gewalt ausgelegt und Kreativität und möglichst viele verschiedene Arten und Waffen und so weiter. Und ja, die funktionieren ganz gut. Sind teilweise auch relativ saftig. Effekte gehen auch in Ordnung. Also ja, passt sich eben der gesamten Tonalität an. Hier kriegen wir wirklich eben mehr von dem, beziehungsweise eher diesen typischen Fun-Slasher in Anführungszeichen, oder die Fun-Slasher-Gewalt geboten, die der erste eben ausgespart hat. Also hier sehen wir nicht nur die Ergebnisse, sondern hier wird eben drauf gehalten, wenn Angela da loslegt.
Ja, und wie du schon sagst, eben alles auf Unterhaltung getrimmt natürlich. Das ja. Sehen wir auch in der Szene danach, als sich abends so ein paar Jungs als berühmte Slasher-Ikonen eben wie Jesse
und Freddon.
Obwohl es gar nicht so verkehrt ist, weil ich glaube, in Turtles heißt er nicht Jesse, der auch die Eishockey-Maske trägt?
Ja, stimmt.
Ja, siehste, den meine ich nämlich. Nein, also Jason und Freddy, die wollen eben in dieser Maskerade Angela erschrecken, aber die weiß darüber längst Bescheid und damit haben die Jungs wieder nicht gerechnet, dass Angela eben von der
Sache gar nicht war. Quatsch, Entschuldigung. Der heißt, nee, nicht Jesse, Casey.
Ah, Casey.
Du meinst Casey, Jones.
Ja, genau.
Nicht Jesse Jones.
Ja. Nicht, dass wir hier noch die Turtles-Fans hier, dass sie noch ein Pantheon ja, machen knapp. Im Podcast. Ja. ja, und Angela hat von der Sache Wind bekommen und verkleidet sich stattdessen selbst als Slasher-Ikone, nämlich als Leatherface, um die Jungs abzumeucheln. Und spätestens hier wird eben klar, dass der Film sich absolut null ernst nimmt und eben eher als Parodie schon fast auf das, ja, auf das Slasher-Genre zu verstehen ist. Dann kommt diese Sexszene, diese völlig weirde, von der Pascal schon gesprochen hat, zwischen Ellie und diesem einen Typen. Auf dieser Toilette dort, in dem Camphäuschen dort, ist super weird, ne? Also wirklich einfach, bestätigt nur das, was wir eben schon die ganze Zeit gesagt haben, über die Darstellung von Sexualität in dieser Filmreihe. Und sie werden eben von Angela unterbrochen und deswegen geht es ein paar Tage später eben im Wald weiter. Und auch da sieht der junge Mann, der dort unter Ellie liegt, irgendwie sehr leidend aus, Pascal, ne? Und irgendwie auch nicht so leidenschaftlich. Aber sie bedankt sich trotzdem für dieses tolle Erlebnis bei ihm. Und zur Strafe wird sie eben dann wenige Minuten später von Angela erstochen, hinterrücks in den Rücken. Und macht dann anschließend Bekanntschaft mit der Kloake auf dem Dixie-Klo dort.
Ja, das ist das ist dann auch wieder eine der Szenen, die ein bisschen eher wahrscheinlich in Erinnerung bleibt. Ich muss hier sagen, ist mir aufgefallen, beim ersten Mal ist es mir nicht so aufgefallen, aber also natürlich das schauspielerische Niveau hält sich hier irgendwo dann auch doch arg in Grenzen und wie dann die Ellie darauf reagiert, dass ihr gerade zweimal tief in den Rücken gestochen wurde, war so ein bisschen, und dann legt sie sich hin und ist so unglücklich darüber, dass ihr gerade in den Rücken gestochen wurde. Also da, das wirkt ein bisschen unfreiwillig komisch und ja, also eigentlich dachte ich, das ist der Kill, aber das war anscheinend nicht der Kill und die ganze Toilettenszene ist dann aber wirklich drüber und weird. Aber natürlich, wenn man dann halt, also das ist halt ein Film, der will halt, das ist so ein, Unterhaltungsfilm und das ist dann, das passt da schon rein. Das
funktioniert
ist,
ja auch blendend, ne? Also auch die Szene danach, als sie, ich weiß gar nicht mehr, wen sie da umbringt, mit der Gitarrenseite dort, als sie stranguliert wird, und sie vorher, Angela, noch irgendwie in der Szene alle möglichen potenziellen Mordwerkzeuge erstmal ausprobiert und auf ihre Tüchtigkeit überprüft, das ist schon witzig. Also da muss ich ehrlich gesagt wirklich auch mal lachen.
Ja, eben. Also der Film hat schon seinen Humor und das ist deswegen, das passt alles. Also auch die, wo man jetzt beim ersten Teil noch gesagt hätte, oh, das war jetzt aber irgendwie ein bisschen, ist nicht so gut gelungen. Hier ist es ist halt campy. So soll es ja auch sein.
Ja. Angela wird dennoch gefeuert, weil irgendwie hat sie dann doch zu viele Teenager nach Hause geschickt und Sean und Molly suchen dann Angela, um sie noch mal ein bisschen zu trösten und treffen dort auf sie dann in so einer Hütte. Und dort finden sie dann aber zig Leichen in der Waldhütte, also von den anderen Leuten, die Angela alle nach Hause geschickt haben. Und dann ist Steve auch noch dabei und der sucht auch alle drei und will wissen, wo die sind und bekommt zur Strafe dann noch Säure ins Gesicht. Und irgendwann lässt Angela Molly dann auch alleine, sodass diese sich auch befreien kann. Dann gibt es noch eine Verfolgungsjagd. Molly stürzt den Abhang herunter und ist scheinbar auch tot, was Angela dann sogar zu einer menschlichen Regung bewegt, weil sie findet es dann doch irgendwie traurig, weil sie die eigentlich doch ganz gerne mag. Ja, und vor Freude bringt sie dann auch noch den Rest des Camps um. Da gibt es sogar dann, da sehen wir sogar mal, also nicht echte Kinderleichen, aber da sehen wir dargestellte Kinderleichen am Ende. Und ja, das Ende bleibt ja noch offen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war offen, ne?
Naja,
sie tötet ja noch,
oder?
Diese Autofahrerin.
Und dann ist sie sitzt in dem Auto und es ist so ein mit bisschen Molly, ne? Wie Texas Chainsaw. Genau, es ist so ein bisschen ja. Texas Chainsaw halt, ne? Dass am Ende läuft sie dann halt über die Straße und denkt bei einem Auto, naja, ja, aber ein Trope, das wir kennen, trifft dann auf das Auto, hofft auf Rettung und dann sitzt da drin halt Angela.
Ja.
Also, dann man, kann sich, aus, man ja. kann sich ausmalen, was jetzt passieren wird.
Ja, also was soll man sagen? Also der Film nimmt sich nicht ernst, er referenziert sich selbst, hat mir auch Spaß gemacht, muss ich gestehen, ist für mich eines der besseren Slasher-Sequels, die wir hier auch so schon besprochen haben, obwohl eben, André hat es so schön gesagt, obwohl die Tonalität sich unerwartet um 180 Grad dreht und auch die Hauptfigur völlig anders agiert als im ersten Teil, aber der Film überzeugt, er ist ja vor allem so schnell, wie wir jetzt eben durchgegangen sind durch die Handlung, so schnell ist der Film ja auch. Ne? Der hat wirklich ein sehr rasantes Tempo, ist ein sehr kurzer Film, hat einen hohen Bodycount, zeigt viel nackte Haut, hat Meta-Humor und viel Nonsens auch dabei, gerade so was das Writing angeht. Also die Dialoge sind teilweise auch sehr blödsinnig. Aber gleichzeitig, warum ich ihn nicht höher bewerten kann, ist, dass er allerdings auch nicht spannend ist, weil wir sehen ja den ganzen Film aus der Perspektive von Angela mehr oder weniger, also aus der Sicht der Killerin. Hier gibt es kein Rätselraten, hier gibt es kein Mysterium. Wir wissen die ganze Zeit, wer hier morgen durch das Jugendcamp zieht. Und auch so das Mitgefühl und die Sympathien für die Figuren, ja, entwickeln sich nicht wirklich. Also die sind mir schon am Ende relativ egal. So, man hat es ja versucht, Molly so ein bisschen als Gegenpart einzuführen, aber dafür bekommt sie A, zu wenig Screentime und viel zu wenig Personality. Also es ist am Ende irgendwie nicht der smarteste und auch nicht der beste Slasher, aber irgendwie würde ich fast sagen, einer der unterhaltsamsten, die man sich so angucken kann, und deswegen gebe ich dem überraschende, gute 3,5 von 5. Pascal.
Ja, ich habe auch jetzt zum mindestens zweiten Mal, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, durchaus sehr viel Spaß gehabt mit dem Film. Ich mag es eigentlich ganz gerne, dass jetzt hier der Ton gedreht wird. Ich meine, der erste ist halt etwas sehr Außergewöhnliches. Dass sich das dann nicht so gut reproduzieren lässt, ist irgendwie offensichtlich. Und dass man dann sagt, okay, wir machen es konventionell, wir machen was, wo wir wissen, dass es funktioniert. Wir drehen jetzt hier halt einfach einen, ja, durchaus schon zum Teil selbstironischen Slasher nach Muster. Das funktioniert gut. Der hat seine Gags, der ist witzig, der ist ja offensichtlich blöd, weil er es sein möchte an einigen Stellen. Und ich bin bei dir, der ist jetzt nicht spannend, es gibt keinen Plot, es ist nicht wirklich. Man fiebert nicht mit, man überlegt sich nicht, was passiert. Es geht einfach nur darum, dass Angela halt hier auf grausame Weise die Kids in Anführungszeichen nach Hause schickt. Und deswegen gibt's da auch vergleichsweise wenig zu kritisieren von meiner Seite aus. Auf der anderen Seite bleibt er dann, er kann halt auch nicht höher springen, als das Korsett, das er sich selbst angelegt hat, das irgendwie zulässt. Und deswegen bin ich jetzt bei 3 Sternen. Es ist einer von meiner Meinung nach vielen Slashern, die sich so auf diesem Niveau bewegen, die Spaß machen, die funktionieren, aber halt dann, ja, auch einfach nicht über sich hinauswachsen können, weil es das Konzept nicht zulässt. Aber ja, das war's.
André.
Ja, also ich muss auch sagen, ich wollte eben nochmal im letzten Zug quasi im Finale, ist auch meine Lieblingsszene, wie Angela dann gefeuert wird, weil sie zu viele Leute nach Hause geschickt hat. Das ist eigentlich die Hauptpointe des Films, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, es ist schwer reinzukommen, oder das heißt, es ist schwer reinzukommen. Nee, ist es eigentlich gar nicht. Aber es verwundert natürlich erstmal, wenn man jetzt nur den ersten kennt, man kommt direkt aus dem ersten, geht in den zweiten, denkt sich, huch, was denn hier passiert? Weil er einfach wirklich so ganz anders wirkt natürlich als der erste. Man möchte ihn auch deswegen vielleicht fast schon erst abwatschen, wenn man sagt, das ist für ein Quatsch hier, das hat doch mit der Figur aus dem ersten Teil nichts mehr zu tun und so weiter. Ja, verstehe auch, wenn man das kritisiert, aber wenn man wirklich mal den zweiten Teil, das klingt so blöd, weil es ist halt ein zweiter Teil, aber wenn man mal den für sich nimmt, was halt bei einer Reihe immer schwierig ist, aber hier funktioniert es, finde ich. Wenn man sich das mal losgelöst und man wirklich nur diese Figur an sich nimmt und sie ist halt jetzt einfach eine Killerin, das nimmt man jetzt einfach hin, ohne die Motivationen und ohne ihre Charakterisierung des ersten Teils. Man könnte es fast wie so eine, fast schon wie eine Art Reboot nehmen, auch von mir aus. Und den wirklich nur als eben wirklich diesen tropehaften Klischees-Camp-Slasher, dann funktioniert der zweite Teil. Ich hatte mit dem echt eine Menge Spaß und vor allem wirklich eben auch Spaß, nicht wie im ersten Teil, der, wie gesagt, ja doch eher, haben wir ja gesagt, diesen ernsten Ton ja trotzdem anschlägt, auch trotz des Teenie-Camps. Der hier macht direkt einfach die Tube, der gibt Gas. Der hat dumme Sprüche, der hat nackte Haut, der hat wirklich diese ganzen Teenie-Tropes, die wir eben aus all unseren Lieblings-Camp-Slashern der 80er eben so kennen, vereint er hier in einem und hat dann eben diese Albernheiten eben, diese, sag ich ja, mit dem Leute nach Hause schicken als Plot-Device schon, mit wer zeigt am öftesten die Brüste als Plot-Device schon. Also es ist halt einfach alles total albern und drüber. Und dazu gibt es eben dann einige saftige Kills und ja, Angela hier als schlagkräftige Killerin eben nichts mehr mit dem stummen, apathischen Girl aus dem ersten Teil zu tun, sondern man muss einfach damit leben, dass es hier einfach wirklich darum geht, eine Killerin macht Jugendliche weg. Und das ist alles so. Und ich hatte damit auch eine gute Zeit, so, wenn man das einmal akzeptiert hat. Und dann ist es wirklich ein schnöder Slasher, der aber einfach Laune macht. Und von daher, ganz kurz und knapp, so schnell wie der Film vorbeigeht, gebe ich ihm auch schnell meine 3 von 5. So, ist einfach solide. So, ich habe daran jetzt nichts gesehen, wo ich jetzt irgendwie mehr rausziehen konnte oder gesagt habe, oh, wow, das habe ich jetzt noch nirgendwo anders gesehen. Aber es rutscht einfach einmal durch, kann man mitnehmen und ja, ist dann eben die 3, so die solide 3.
Ja, wunderbar. Wie gesagt, back to back, mit Teil 2 wurde auch der dritte Teil gedreht, der dann ein Jahr später veröffentlicht wurde, Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland aus dem Jahre 1989. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5, auf der IMDb 5,3 von 10, ist freigegeben ab 18 Jahren und läuft 79 Minuten und hat auch irgendwas zwischen 400 und 500.000 Dollar gekostet und ist dann auch direkt auf Video erschienen. Regie geführt hat wieder Michael A. Simpson und auch wieder mit dabei ist Pamela Springsteen. Und ja, wen kennt man denn auch? Michael Pollard vielleicht, der hat in Scrooge mitgespielt und Dick Tracy und Bonnie und Clyde. Worum geht's, Pascal, im dritten Teil?
Maria ist auf dem Weg zum Feriencamp New Horizons, als sie plötzlich von einem Müllwagen überrollt wird und getötet wird. Angela, die Fahrerin, gibt sich für Maria aus und trifft mit den anderen Besuchern im Camp ein. Niemand weiß, dass Angela Erzieherin in einem nahegelegenen Camp war, in welchem 13 Besucher auf schreckliche Weise von ihr ermordet und verstümmelt wurden. Niemand ahnt, wie viel Hass sich hinter ihrem lachenden Gesicht verbirgt. Ein abgrundtiefer Hass auf alle Campbesucher, die zusammen fröhliche Ferien verbringen wollen, aber in Angelas Augen vorlaute und verdorbene Teenager sind, denen man nur mit besonders ausgefallenen Methoden den entsprechenden Gehorsam beibringen kann.
Ja, viele der Beteiligten haben sich tatsächlich auch ein bisschen negativ geäußert zu der Produktion des dritten Teils, weil man eben für den zweiten Teil noch irgendwie 4-5 Wochen Pre-Production-Zeit hatte und hier waren es irgendwie 3-4 Tage, weil man quasi auch spontan am Set von Teil 2 entschieden hat, dass man auch noch den dritten drehen wird und dementsprechend auch on the fly dort alles gemacht hat, auch was es gibt angeht und so weiter. Also da war schon irgendwie, waren die Vorzeichen schon da, dass es vielleicht jetzt nicht ganz so gut wird. Und ja, du hast es gesagt, der Film beginnt ein Jahr nach den Geschehnissen aus dem zweiten Teil und eine Teenagerin, wie war ihr Name, Mary? Was hast du gesagt?
Genau, ja, Maria. Maria.
Maria, die will zum Ferienlager aufbrechen und wird dann aber von einem Laster vorsätzlich überfahren. Am Steuer natürlich Angela, die nun die Identität der Toten annimmt und sich so in das Sommercamp einschleicht. Aber das Camp ist diesmal etwas anders. Das Camp ist zweigeteilt, fast wie bei Big Brother heute, könnte man meinen. Da gibt es die reichen Kids und die super armen Kids. Aber das macht am Ende eigentlich auch keinen Unterschied, weil alles Arschlöcher gefühlt sind. Angela wird auf jeden Fall zu den armen Kids eingeteilt. Und dann ist auch die Presse anwesend dort bei diesem Camp New Horizons aufgrund der Vergangenheit und aufgrund auch dieser Idee, das eben so aufzuteilen und diese gesellschaftliche Studie dort beiläufig dort durchzuführen. Ja, was fällt auf am Anfang? Zum einen natürlich die geile Frisur von Maria. hat man natürlich, muss man sagen, geschickt gelöst. Man musste ja, damit es nicht irgendwie so auffällig ist, dass Angela sich dort wieder einschleicht, musste sie natürlich eine Perücke tragen. Also als auch als Schauspielerin, damit es irgendwie Sinn ergibt. Und dann hat man einfach der dem Todesopfer schon so eine lächerliche Frisur gegeben, dass es geschickt klappt dann mit einer Perücke. Muss ich sagen, hat gepasst. Aber ansonsten, André, der Film nimmt sich, glaube ich, noch weniger ernst als der zweite Teil. Aber alles wirkt irgendwie trotzdem nicht so witzig wie im zweiten Teil, sondern eher so, ja, gezwungen überzeichnet, war jetzt mein Eindruck, schon vom Beginn an.
Ich finde es total, also wenn man sich da mal vor Augen führt, was du eben gesagt hast, dass es der gleiche Regisseur ist und der Film Back-to-Back gedreht wurde, das sehe ich nicht. Ich finde, das sieht man dem dritten Teil nicht an. Der hat einen ganz anderen Look als der zweite Teil, finde ich. Der fühlt sich anders an. Der ist nicht so self-aware. Ich habe das Gefühl, der dritte versucht, eine Mischung aus dem ersten und zweiten zu sein, versagt dabei total, um da schon mal so, ja, fast ein bisschen Fazit vorzugreifen. Ich finde, der ist ganz, ganz komisch tonal. Ich finde, der will sich dann teilweise doch wieder ernst nehmen und irgendwie doch irgendwie harte Szenen zeigen und dieses das Slasher-Ding ernster durchziehen. Aber gleichzeitig hat er trotzdem mal wieder diese alter Campleiter macht mit Camperin rum und macht da trotzdem wieder so kleine Albernheiten, die aber irgendwie gar nicht passen, finde ich. Der hat einen ganz komischen Vibe und wie gesagt, ich sehe da überhaupt nicht drin, dass das vom gleichen Mann inszeniert wurde. Das ist ganz komisch, finde ich, beim dritten.
Gehst du mit, Pascal?
Ja, absolut. Also ich finde auch diese Prämisse irgendwie unnötig kompliziert, also sehr aufgesetzt, sie haben jetzt ja das Camp, es gibt jetzt ja diesmal ein Pärchen, das da für das Camp verantwortlich ist, und die haben jetzt so dieses Art, wie du eben gesagt hast, wie bei Big Brother, so machen wir jetzt halt so einen Mix draus und machen da, glaube ich, auch so ein soziales Projekt, weshalb ja am Anfang diese Reporterin dann da auch ist und ja, es ist schräg, es ist seltsam, aber dann ist es halt auch, weißt du, der Anfang mit dem Müllwagen, so, das ist ja halt auch schon alleine so seltsam. Also man muss dann überlegen, Angela, okay, die hat halt anscheinend sich jemanden gesucht, von dem sie weiß, dass diese Person zu diesem Feriencamp gehen wird. Und dann muss sie die umbringen und halt die Persönlichkeit übernehmen. Und dann kapert sie halt so einen riesigen Müllwagen, wo sie die dann halt später drin dann, ja, entsorgt. Also es ist halt auch schon abgedreht. Ich finde, der ist wirklich, also hier jetzt so eine Tonalität festzumachen, ganz schwierig, aber wenn du gesagt hast, dass die halt wirklich auch so wenig Vorbereitung hatten und dass das so eine spontane Idee war, dann kann ich es mir vielleicht schon wieder fast ein bisschen zusammenreimen, dass das halt wirklich so aus einem, was haben wir, was können wir machen, wen kriegen wir gecastet, so aus einer Not geboren halt, deswegen sich alles so ein bisschen crazy patchwork-mäßig anfühlt. Ja. So würde ich es mir zusammenreimen.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, das wird wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit so gewesen sein, ja. Der hat ja auch ein paar kleine Momente, hat er ja auch, also es ist ja, ich fand zum Beispiel gerade das nächste, also das Angelus zweites Opfer ist ja die eine Reporterin, die ja eigentlich bei ihr nur eine Prise Koks kaufen will, und Angela verabreicht ihr dann anderen Stoff, sag ich mal, Waschmittel, und die Reporterin ätzt sich dadurch die Nase weg, das fand ich zum Beispiel ganz witzig eigentlich, also er hat schon ein paar so kleine Momente, wo er mich auf die Habenseite gezogen hat, aber er hat vor allem, scheitert er eben auch so ein bisschen wie der zweite Teil eben auch an seiner Figurenkonstellation. Also die Gruppe an Teenagern, die wird ja dann in drei kleinere Gruppen aufgeteilt, um dann im Wald zu zelten. Und da kommt ja zumindest, und das fand ich interessant, dass sie das gemacht haben, dass sie ja dann diese drei Gruppen auch auf drei Counselor aufteilen. Und der eine ist ja ein Polizist, dessen Sohn, also der Polizist ist Barney Whitmore, und dessen Sohn wurde, glaube ich, im ersten Teil umgebracht von Angela, ne?
Ich bin mir nicht mehr ganz...
Nee,
im zweiten. Das ist ja ein Jahr danach, genau. Und er beschreibt ja auch später genau,
stimmt,
wie sie aussieht.
Ja.
Und
im zweiten Teil.
Hat sie, stimmt, noch nicht gesehen, genau.
Genau. Und das ist ja eigentlich interessant, weil es so automatisch ja schon so Gegenspieler gibt für Angela. Und man merkt ja auch sofort, dass sie da dann ein bisschen, da hat sie ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht irgendwie doch entdeckt werden könnte oder dass sie jemand dort auf die Schliche kommen könnte. Ja, ansonsten gibt es wieder zahlreiche nackte Tatsachen, so wie das eben in Sommercamps funktioniert. Und dann ist genau wieder dasselbe Thema, dann erwischt Angela diesen einen Aufseher, Herman, der ja auch so eine diese Playboy-Gürtelschnalle trägt, fand ich auch ein kleines Randdetail, was mir gefallen hat. Und der macht eben mit der jungen Jen rum. dort. Und das ist auch wieder genau das Thema, was wir haben, dieses leicht pädophile, dieses, ja, ich weiß nicht, ja, male gaze, du hast es eigentlich super gesagt vorhin, Pascal. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, vor allem, der sieht ja auch aus wie Phipps Asmussen. Also,
ja!
Das ist halt, stimmt, ja. Das kann man überhaupt nicht mehr erklären. Zeit. Und ganz am Anfang, und dann, es gibt ja schon diese Ankündigung, wenn die sich so angucken und sich so zuzwinkern und so, ja, du und ich, ne? Und ich so, was für eine Motivation? Also jetzt mal, das ist ja so, wo die Liebe hinfällt, aber trotzdem, erklär mir mal, was für eine Motivation diese attraktive junge Frau gehabt haben soll, weil was für ein Vorteil hat sie sich versprochen? Besseres Essen in der Kantine?
Ja, eben, also sie schläft jetzt auch jetzt nicht irgendwie mit dem Tourmanager von Rolling Stones oder so, sondern ja, halt mit genau. Dem scheiß Jugendcamp-Leiter, ja.
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, was da irgendwie die Motivation gewesen sein soll. Null. Das war richtig dumm.
Phipps Asmussen, ey, nice. Ja, ja, Angela findet auch, dass es nicht sein darf. Und ich finde da auch ihr moralisches Einschreiten durchaus richtig. Und sie vermöbelt dann die beiden mit einem dicken Ast. Und da fällt André leider schon auf, dass hier in der, im Cutting Room leider dank des beherzten Eingreifens der MPAA ordentlich geschnitten werden musste. Ne? Also von den Gewaltszenen ist kaum was übrig geblieben und es zieht sich durch den kompletten Film und man sieht die ganze Zeit, dass die so viel Potenzial hatten in ihrer komplett gedrehten, ungeschnittenen Fassung, ne? Aber was übrig geblieben ist dann für die veröffentlichte Fassung, ist ein Witz.
Ja, Punkt. Also, ich finde halt die, sowieso die ganze Gewalt im Film ist auch so albern. Das passt auch zu Phipps Asmussen. Allein wie oft Angela irgendwie auf Leute mit dem Stock einhaut. Das ist auch alles ja. So, das ist so alles so unfreiwillig. Also, ich weiß wirklich ganz im Ernst, auch wenn man da mit dem zweiten Vergleich, wo die Kills ja wirklich gut waren, noch teilweise echt hart. Soll das brutal wirken, wie sie hier mit so kleinen Ästen auf Leute eindrischt? Das sieht halt aus wie, ey, keine Ahnung, wirklich, also es sieht so albern aus. Es ist null brutal, das sind irgendwie auch so kleine Stöcke, das sieht halt aus, als ob sich wie Kinder prügeln. Aber nicht.
Ich habe das Gefühl, sie haben keine Kohle für Stuntleute gehabt und sie mussten dann so einen Stock nehmen, der den echten Schauspielern dort nicht wehtut, wenn
ja, ja, scheinbar,
Pamela aber draufhaut. So.
Es ist alles so schlecht und es hat überhaupt keine Wirkung. Es wirkt einfach nur albern und unbeholfen. Ich glaube, also wirklich der härteste Killing aus dem Film ist das mit dem Rasenmäher über den Kopf fahren. Und selbst das sieht man ja nicht richtig.
Er ist ja, ich finde ja zum Beispiel hier, also Phipps Asmussen wird ja vermöbelt mit dem Stock, aber ja. das Mädel bekommt ja den Stock ins Gesicht reingerammt, aber nur man sieht es halt nicht. Man sieht halt wieder auf. Nur das Ergebnis, aber eigentlich, man sieht ja, der Cut ist ja so hart angesetzt, dass man ja sofort sieht, dass diese Szene existiert, die da fehlt. Quasi, man sieht richtig, dass der Special-Effekt nicht gezeigt werden durfte, dass er aber gedreht wurde und wir sehen nur wieder das Ergebnis. Weil eigentlich ist die Szene knüppelhart.
Der Lehrer doch auch Phipps Asmussen. Der kriegt den Stock so in den Mund gedrückt, aber da passiert auch nichts. Also er kriegt den Stock in den Mund, das sieht man auch. Zumindest in den, also ich habe die Fassung mit den Deleted Scenes gesehen, wo eben noch einige gerettete Aufnahmen der harten Szenen in schlechter Qualität reingeschnitten wurden eben. Er kriegt ihn so in den Mund gedrückt, aber es sieht halt auch nur aus, als ob sie vorsichtig in den Mund, damit er nicht verletzt wird, wie du gesagt hast. Das ist kein Stuntman halt. Er kriegt den Stock so in den Mund, dann wird das ein bisschen so dreimal gedreht, so ganz vorsichtig, und dann ist er tot. Also es ist alles super dilettantisch, hat null Impact.
Ja. Ja. Aber es hat zumindest ein paar kreative Kills. Zum Beispiel als Peter und Snowboy, die müssen ja auch dran glauben, der eine wird ja auch wieder mit dem Knüppel ermordet, aber der eine bekommt ja immer einen Böller in die Nase und explodiert dann. Das fand ich kreativ, auch wenn das
ja,
sehr unrealistisch
ist. Ja, sag ich ja auch mit
ist.
Dem Rasenmäher so. Es gibt so ein, zwei Sachen, naja, aber es ist halt alles, leider halt, sieht alles nicht so geil aus.
Warum der Typ das dann nicht mitbekommt, dass ein Böller in seine Nase brennt, das weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall hat Angela somit schon mal das erste Camp ausradiert und macht sich auf ins nächste und sagt eben, dass sie jetzt in das Camp soll, in das andere, und sie soll mit dem anderen Mädchen, mit Arab, die Plätze tauschen. Und zur Belohnung bekommt jene dann eben auch ja, eine Axt in den Kopf, beziehungsweise wird geköpft und enthauptet von ihr, was auch wieder leider super krass gekürzt ist. Ich weiß nicht, ob du da in den Deleted Scenes ein bisschen mehr von gesehen hast, aber die Fassung jetzt in der offiziellen Version war auch hier ziemlich enttäuschend.
Nee, schneidet auch weg direkt. Da gab es nur so ein, zwei kleine Sekunden, aber nichts Vernünftiges.
Eine der wenigen witzigen Szenen, wenn sie etwas schneller und etwas kürzer wäre, folgt dann, denn soll es nämlich eine Art Vertrauensübung in dem neuen also in Angelas neuem Camp dort geben, dort mit verbundenen Augen dort. Und dafür fesselt Angela das Mädchen Cindy, und also sowohl an den Händen als auch in den Augen, und führt sie so ein bisschen durch den Wald. Das dauert aber alles viel zu lange, ehe sie dann mal an einem Fahnenmast ankommen. Und dort wird Cindy eben dran befestigt und in die Höhe befördert, nur damit sie dort von oben dann fallgelassen wird und zu Matsch wird. Und auch wieder, das wurde garantiert, wirst du vielleicht gleich wieder was zu sagen können, ich weiß es nicht, da habe ich zumindest eine Szene mal, also ein Bild mal gesehen, dass man eigentlich schon sieht, wie ihr Kopf so, also ihr Genick bricht, als sie unten auf dem Boden aufprallt mit dem Kopf und das zu Matsch wird, aber in der offiziellen Version auch da wieder leider kein Impact,
das, trotz des eigentlich kreativen Kills. Das sieht man in meiner, ja.
Ja, das war eigentlich ganz nett, ne?
Aber auch das, was man sieht, ist halt immer noch billig. Du siehst halt, wie sie aufschlägt, und dann hast du halt einen Shot vom Kopf, der ist halt auf dem Boden, das heißt, du siehst die Haare, also einen präparierten Kopf halt, und dann darunter siehst du halt so ein bisschen halt frisches Hack drunter gelegt, halt so ein bisschen einfach so einen Matschhaufen. Ja, aber anderthalb Sekunden halt, das ist alles. That's it, so. Es ist alles nicht gut. Es ist alles auch nicht gut inszeniert einfach.
Nee, das stimmt. Da würde ich dir sowieso recht geben. Der ist irgendwie, man merkt irgendwie nicht so wirklich, dass es halt, wie du vorhin schon gesagt hast, ob der nichts mit dem zweiten Teil zu tun hat, was
cool ist. Nee, also der ist handwerklich wirklich schlechter als der zweite und ist vom selben Regisseur. Das verstehe ich halt wirklich nicht.
Nee, das stimmt. Ja, und dann gibt es eine ganze Strecke Langeweile, ehe Angela dann zu der Szene kommt, die du vorhin gesagt, vorhin schon erwähnt hast, dass Angela die eine Camp-Aufseherin dort in diesen Müllberg einbuddelt und dann mit dem Rasenmäher über deren Schädel fährt. Das war durchaus kreativ und das macht auch wieder Spaß. Erinnerte mich, Pascal, an Wrong Turn 5.
Mhm.
Ja, also.
Ja, definitiv. Aber hier gibt es jetzt aber auch, also wird auch der letzte Funke Motivation über Bord geworfen, ne? Weil die Aufseherin, das habe ich nicht verstanden, die hat ja per se nichts Schlimmes gemacht aus der Sicht von Angela, oder?
Gibt sie überhaupt eine Motivation noch?
Also ja,
Strafe kann es ja nicht sein, da hast du recht. Vielleicht hat sie genervt.
Da hat sie recht gehabt. Ja, war tatsächlich ein bisschen nervig.
Das stimmt, ja. Und ein anderer Typ, der sogar heimlich auf Angela steht, so habe ich es zumindest verstanden, den bindet sie ja dann am Baum fest und lässt ihm die Arme rausreißen. Und durchaus kreativ wieder ist ja dann der Kill an Riff. Der bekommt ja, ich weiß nicht, waren das sind doch so Befestigungsheringe von einem Zelt gewesen, die er in den Körper gerammt bekommt. Da sieht man ja auch am Ende wieder nicht viel von. Aber zumindest die Mordwerkzeuge, André und Pascal, ja, da kann man zumindest ein bisschen Unterhaltung draus ziehen. Ein bisschen.
Bisschen.
Ja.
Ein bisschen.
Ja.
Bisschen. Ein bisschen. Ja, ja.
Der Film kocht schon auf sehr niedriger Flamme hier, finde ich.
Ja.
Er kocht ein kleines Süppchen. Nein, wie gesagt, er könnte mehr sein, wenn er besser inszeniert werden wäre und wenn das Budget größer wäre, um dann auch wieder, wie beim zweiten, einfach die Kills dann, wenn schon, auch richtig auszuschlachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier fehlt einfach wirklich, hier fehlt jeder Charme und jedes Gespür für Unterhaltung bei dem Teil irgendwie für mich. Also
Pascal hat es eben gesagt, bezogen auf Angela, dass eben die Motivation fehlt. Ich finde, um das mal zu unterfüttern, was du eben gesagt hast, ich finde, man hat das Gefühl, dass die Crew hier irgendwie nicht mehr motiviert war, noch einen Film zu machen, weil alles so lieblos und so halbherzig inszeniert wirkt.
Ja, das meinte ich ja, genau. Ja. Ja, das ist es halt. Also die Zutaten, die im Film drin sind, könnten gut sein, wenn der Rest stimmen würde.
Ja. Und dann passiert für mich der größte Fehler des Films, weil hier besteht Potenzial einfach. Ne? Also es sind ja dann auch hier in diesem Teilcamp alle Leute tot und Angela macht sich auf in das letzte verbliebene Camp, wo sie dann wieder was inszeniert und simuliert, zum einen eine Verletzung und zum anderen sagt sie, sie soll wieder die Rollen tauschen mit der anderen Camperin, die soll dahin, die soll in das Camp. Und gleichzeitig hat sie ja auch immer noch Schiss vor dem anwesenden Cop. Und dann wird ja eine Leiche gefunden und sie wird ja von Cop Barney sogar enttarnt. Und es könnte dann zu einem Duell kommen zwischen Angela und ihrem Gegenspieler, dem Cop. Der Film macht gar nichts daraus. Der macht das Lächerlichste, was er daraus machen kann, ganz schwach ausgespielt. Angela hat einfach eine Knarre in der Hand und er schießt ihn nach 5 Sekunden. Mhm. Es kommt nicht mal zum Kampf, Pascal.
Ja, das ist ein Downer. Also da ist halt dann keine Kreativität mehr vorhanden. Das ist dann einfach wie so ein Abarbeiten davon, dass es gab ja noch diesen Gegenspieler, den wir jetzt auch nochmal irgendwie auf sie schicken müssen. Ja. Und vor allem ist das ja auch, also für einen Slasher-Antagonisten, für einen Bösewicht, ist jetzt ja jemand mit einer Pistole abschießen wirklich lame.
Ja, total.
Das, ja. Nope.
Oh. Ah, es hat schon wieder, es hat schon wieder leichte Nervzüge, die eintreten mit diesem Film.
Ist ja gleich durch.
Ja. Das Schlimme ist halt wirklich, also es wird ja noch schlimmer in der Reihe. Also wir sind ja noch nicht beim Downer angekommen.
Nee, das stimmt.
Und deswegen, also deswegen muss man auch sagen, es klingt jetzt zwar schon alles sehr, sehr harsch, aber er ist noch nicht so ganz, am Boden ist er noch nicht. Also einen gewissen Unterhaltungsfaktor habe ich noch verspürt, aber wie gesagt, was ich am ärgerlichsten fand, einfach, dass die Zutaten aus dem zweiten hier da sind, aber überhaupt nicht die Wirkung haben wie im zweiten, weil es einfach alles, als ob die B-Unit den hier gemacht hätte und halt
ja,
Simpson den zweiten halt selber gedreht hätte und die B-Unit den dritten parallel gemacht hätte, aber ohne seine Aufsicht irgendwie.
Genau, Pamela Springsteen ist irgendwie nur von Set zu Set gesprungen.
Genau, weil sie
jetzt
hat
da
ja auch
jetzt... Drehen, dann da, so
irgendwie. Ja, genau. Und einfach kurz anderes Kostüm und auch hier, ich finde auch, sie wirkt hier überhaupt nicht. Sie hat überhaupt nicht, weil wenn sie schon den Charakter umschreiben, dann macht es halt hier auch, aber ich finde auch, sie hat hier überhaupt wieder, also sie hat hier gefühlt wieder einen anderen Charakter. Deswegen sage ich ja auch die Mischung aus 1 und 2. Im ersten ist sie halt super apathisch, im zweiten ist sie super frech und cocky und schlagfertig und hier ist diese Mischung aus beidem. Irgendwie ganz ruhig, aber dann im passenden Moment dann doch wieder irgendwie am Start und ganz, ganz weird.
Ich finde ja, dass das so ein bisschen, also das trifft nachher auch noch auf den letzten Film zu, den wir nachher besprechen, aber auch hier, ich finde, der hat so ein paar Trauma-Vibes.
Ja, total, total.
So ein bisschen Geschmacklosigkeit, aber auch
stärker,
diese Bild,
aber, ja,
aber gleichzeitig auch diese schon billige leicht, Inszenierung, ja.
Auch auf welches Looks.
Ja, genau. Und hier, was ich dem Film hier noch anrechnen muss, ist, dass ja hier Marcia und Tony, das sind ja, glaube ich, die einzigen Überlebenden, die es da noch gibt. Und die haben für mich zumindest mehr Sympathie entwickelt als die Figuren im zweiten Teil. Also hier bin ich sogar fast ein bisschen mitgegangen und das muss ja auch Angela so gesehen haben, weil sie ja die beiden sogar am Leben lassen will, aber Marcia kann das ja nicht akzeptieren und verfolgt Angela dann und sticht und schlägt ja dann mehrfach auf sie ein, bis die Polizei kommt. Aber mit den beiden konnte ich fast ein bisschen mitfiebern. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie von vornherein einfach ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestanden hätten. Dann hätte das vielleicht ein bisschen besser funktionieren können. Ich weiß nicht, Pascal, wie ging es dir da? Haben die für dich noch ein paar Gefühle entwickeln lassen?
Nee, da bin ich bei dem Film raus. Also das ist da nicht mehr aufgetreten. Das ist dann wirklich nur noch, also der Film kann halt leider weder mit Schauwerten punkten, noch dass man dann irgendwie groß mit den Figuren mitgeht. Das ist schon enttäuschend.
Ja, dann gibt es auch noch wieder so ein halboffenes Ende. Angela ist eben nicht tot und im Krankenwagen mordet sie eben dann noch weiter, weil es ist dann auch eher halbherzig zu Ende geführt, das Ganze. Ja, ich weiß nicht, also ich finde, der zweite Teil, er versucht irgendwie die Tonalität, der dritte Teil, die Tonalität des zweiten irgendwie aufzugreifen, aber er wirkt dann irgendwie zu überzeichnet, zu klischeehaft und die Figuren sind eben so uninteressant und so leblos, dass man irgendwie schon, ich weiß nicht, ich fand, Angela ist der Sympathieanker des Films, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mit ihr mitgefiebert, dass sie das schafft am Ende, alle umzubringen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein.
Ja, es ist auch.
Ja, ich eigentlich auch. Ich fand die alle so nervig.
Ja.
Ja.
Also irgendwie. Und es war halt auch, man muss gestehen, also, er atmet, wie gesagt, die Luft des Vorgängers. Und wir haben ja festgestellt, er ist back-to-back produziert, aber irgendwie wirkt es halt eben nicht so. Es fehlt hier an Charme, es fehlt an Witz. Und trotz der kurzen Laufzeit von knapp 70 Minuten oder 80 Minuten waren es, fehlt ihm komplettes Tempo. Die Figuren sind lausig geschrieben und wie ich gesagt habe, eben am Ende ist es so, dass ich eher Sympathien für Angela entwickelt habe. Und ja, er wirkt eher im Vergleich zum zweiten, der wirklich durchgängig unterhaltsam war, wirkt er hier sehr dröge und langatmig, langweilig. Der Bodycount könnte entschädigen mit Gore, aber da sind eben dann die US-Zensurbehörden dazwischen gegrätscht und haben den dann quasi drastisch kürzen lassen. Und ja, selbst die wenn man die Deleted Scenes sieht, ich kann mich sogar erinnern, ich habe die damals mal gesehen, ansetzen, aber selbst die kann man ja nur in unansehnlicher Qualität bestaunen, also die retten auch nichts. Und ich weiß nicht, ob die am Ende den Film so viel besser gemacht hätten. Also es ist gerade noch guckbar, 2 von 5, aber ich weiß nicht, der wird halt auch von Mal zu Mal gucken schlechter, finde ich. André.
Ja, gehe ich komplett mit. Also, habe es meist ja schon zwischendrin gesagt, so meine Standpunkte. Ich verstehe halt nicht, wie der wirklich entstehen konnte vom gleichen Mann, der Teil 2 inszeniert hat, weil er einfach wirklich sehr viel schwächer ist in seiner Gesamtheit. Schlechter inszeniert, weniger Gore. Klar, auch die MPAA mit Schuld, aber selbst halt die Dinge, die drin sind, sind schlecht inszeniert. Ich sage halt nur Stockklopperei. Das sieht echt aus, wie aus Schulhofkinder prügeln. Das hat nichts mehr mit der wirklich brutalen Intensität teilweise des Zweiten zu tun, auch wenn die Stimmung mehr auf Fun aufgelegt war, waren die Killsequenzen trotzdem relativ hart teilweise und blutig. Da ist hier drin kaum noch was zu sehen. Die Figuren sind alle fast nervig. Ich bin da auch fast eher dann immer auf der Seite wirklich von Angela hier. Und die soll bloß alle wegmachen, weil wir alle auf den Senkel gehen. Ich finde, der Film zieht sich auch ziemlich trotz einer kurzen Laufzeit. Er hat nicht diesen Schwung und diese Leichtigkeit des Zweiten. Wie gesagt, für mich macht es den Eindruck, als wollten sie hier irgendwie 1 und 2 verbinden. Zwar einen ernsthaften Slasher machen, aber eben mit harten Kills. Die wurden ihnen dann quasi genommen und was bleibt, ist dann echt leider echt nur sehr ein unterdurchschnittlicher Film. Ich bin auch bei 2 von 5 gerade noch so.
Pascal.
Ja, habe ich jetzt auch wenig hinzuzufügen. Ich finde, also was ich dem Film ein bisschen zugute halte, ist, dass der halt, ja, zumindest einen vergleichsweise eine diverse Besetzung hat, dann halt in dem Camp, dass man da wirklich versucht hat, jetzt halt die Camper, weil die ja halt eben aus dieser Big Brother-Idee stammen, den allen irgendwie so halt ein Stereotyp überzuziehen. Das ist aber halt dann auch oft wirklich unangenehm ausgespielt, so. Ja, es ist dann auch die Szene, wenn der eine mit der Boombox, ist es ja, glaube ich, wenn der ja auch ein Gangmitglied sein soll, dann direkt ein Messer zieht, mitten vor dem Polizisten, wo er weiß, dass das ein Polizist ist, und das ist alles so, es ist schon alles sehr vergleichsweise sehr unangenehm. Und ja, davon ab kann er dann halt später, ja, nicht so wirklich überzeugen. Ich finde, ja, Pamela Springsteen gibt dem hier dann irgendwie noch was, also beziehungsweise sie ist halt wirklich der Anker, an dem ich mich dann auch klammer, um meine Unterhaltung aus dem Film zu ziehen. Und ja, ich habe dem tatsächlich jetzt noch 2,5 gegeben, aber ich könnte mich jetzt auch dazu hinreißen lassen, den live abzuwerten auf 2, weil ich da vergleichsweise wenig differenziert rangegangen bin. Ich fand ihn auf jeden Fall eine ganze Ecke schwächer als das erste Sequel und ja, wahrscheinlich wären es dann 2 statt 2,5. Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig gewesen von mir, aber sei es drum.
1992 gab es noch einen Film. Sleepaway Camp 4, The Survivor. Leider, muss man dazu sagen, inszeniert in Anführungszeichen von Jim Markovic. Da halten wir es mal kurz mit den Stats. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,2. Das sagt schon einiges aus. Ja, wie soll man es erklären? Also es ist so, dass die Produktionsfirma Double Helix Films, die haben ja auch schon die haben die Rechte gehabt für Sleepaway Camp und Jim Markovic, dem wurde dann angeboten, dass er diesen Film inszenieren könnte, einen weiteren Film. Und der hatte bei Teil 2 und 3 auch schon seine Hände im Geschehen. Also der hat die Sound Special Effects gemacht, also die Sound FX, und hat auch die Trailer damals für die beiden Filme geschnitten. Und es gab ein Budget, es gab auch eine Location dafür, und man hat dann irgendwie 1992 dann mit einem Skript von Tom Clohisi, der ja so klassische Horrorsachen schreibt, wollte man den Film drehen. Die Hauptrolle sollte Carrie Chambers übernehmen, das war die Freundin einer von den Geschäftsführern von Double Helix Films, und man hat dann erstmal ein paar Aufnahmen für den Trailer gedreht, und ein paar Tage, also ein bisschen später, wurden dann tatsächlich für ein paar Tage echte Filmaufnahmen gedreht, die also auch für den Film tatsächlich gedacht waren. Aber dann ist eben Double Helix Films bankrott gegangen. Und man hat den Film dann nicht drehen können, in dem Sinne. Gedacht war ursprünglich von der Story, dass der weniger so ein Slasher-Film ist. Also der sollte wenig Gore haben, wenig Slasher-Elemente. Der sollte tatsächlich eher ein Erotik-Thriller sein. Und da ging es dann eben darum, ob die Hauptfigur Allison eben die Szenen, die Angela damals im Camp durchlebt hat, ob sie sich daran erinnern kann und ob sich sie bei ihrem Kopf abspielen, und es sollte dann auch mal ganz viel Mystery-Elemente haben und all so eine Sachen. Und am Ende sollte wohl angeblich Pamela Springsteen auch wieder auftauchen, zumindest hat man sich das für das Drehbuch gewünscht, aber das wurde letztendlich alles nicht gedreht. Und dann gab es irgendwann, ich glaube 20 Jahre später, ein paar Leute, die dieses Footage, was damals gedreht wurde, das konnten sie retten. diese Archivaufnahmen und haben dazu dann eine Erzählerstimme noch entwickelt, also die drüber spricht, ein Voice-Over und ein paar Effekte noch mit reingebaut und haben das dann zusammengeschnitten mit Aufnahmen aus den bisherigen Filmen und haben das Ganze auf eine 70-Minuten-Länge gepumpt und haben dann auch das Approval bekommen von Jim Markovic. Und das Ergebnis, André? Unbrauchbar, oder?
Dreck. Kompletter Dreck. ich finde, das ist wirklich schon, das ist Abzocke. Also das ist wirklich einfach was drauf labeln, um Fans einer Reihe abzuzocken. Punkt aus. Das ist kein Film. Das ist wirklich einfach nur Namen beibehalten, nochmal die IP wiederbeleben und halt Geld rausziehen, möglichst nochmal mit einem Namen. Ja, ist wie gesagt, das ist wirklich frech. Das ist einfach frech. 80% wirklich einfach alte Filmstipsel der letzten drei Teile wieder kauen, auch ohne wirkliche Stringenz so richtig. Und dann am Ende halt noch irgendwie 10 Minuten was Eigenes dran klatschen, was halt auch nochmal richtig schlecht aussieht und überhaupt einfach auch komplett amateurhaft daherkommt.
Ja, das muss man halt dazu sagen. Das ist halt noch, wenn man den so guckt, dann denkst du, okay, die Scheiße, die sie neu gedreht haben oder die sie 92 gedreht haben, die ist halt das Schlechteste am Film noch. Also
ja, genau.
Selbst also, das, was neu ist, ist halt auch noch das Beschissenste.
Ist das Schlechteste, genau. Also das Best-of der ersten drei Filme ist halt eigentlich was Gutes, aber dann nennt es halt nicht Teil 4. Best-of. mir habe ich jetzt nichts zu sagen. Das ist eine Mogelpackung hoch 10. Also das ist so der Fall, ich möchte den Verbraucherschutz einschalten, damit diese Menschen verhaftet werden, die dafür verantwortlich sind.
Das Poster ist noch ganz nett, Pascal. Kannst du dem irgendwas abgewinnen? Also nicht dem Poster, sondern dem Film?
Ich habe mich mal ein bisschen munter durchgeklickt und durchgeskippt und habe den jetzt nicht kohärent am Stück geguckt und ich habe da deswegen auch erstmal keine Meinung, aber was ich gesehen habe war, ja, du klickst dich halt durch ein Best-of der ersten drei Teile und das ist dann halt, ja, kein Film und wie ihr schon gesagt habt oder auch andere gesagt habt, das ist Abzocke und das, kann man von mir aus, könnte man es auch aus dem Kanon streichen. Kann man auch bei Letterboxd aus der Liste nehmen der verwandten Filme, weil irgendwie ist das Quatsch.
Fast ein ähnliches Schicksal. Achso, wir können dir natürlich gerne trotzdem noch eine Wertung geben, also ich würde ihm jetzt 1 von 5 geben.
Ich habe keine. Einen halben, das Schlechteste, was es geht halt.
Ja, also bei mir, für mich das Schlechteste, was geht, wie an dieser Stelle erwähnt. Ja, ein ähnliches Schicksal wäre beinahe dem letzten Film der Reihe aus dem Jahre 2008, geschehen, Return to Sleepaway Camp, denn der Film war eigentlich schon 2003 abgedreht, aber dann ging auch hier das Geld aus und man hatte auch noch keine fertigen Special Effects und auch keinen VÖ-Deal, also keinen Verleih, der den Film rausbringen wollte. Das wurde dann aber später nachgeholt, es gab ein paar Reshots unter Einwilligung des, teilweise sogar ohne Einwilligung des Regisseurs, wer das ist, sage ich euch gleich, und konnte dann 2008 quasi zufällig zum 25. Geburtstag der Reihe dann noch rausgebracht werden, eben Return to Sleepaway Camp von Robert Hilzig, also dem Autor und Regisseur des Originals, der hier tatsächlich einen, jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, ein Hörer hat sich beschwert, dass ich dauernd tatsächlich sage, und das tut mir tatsächlich leid, aber ich mache es trotzdem. Der hat ein direktes Sequel zu Teil 1 gedreht und dieses Sequel ignoriert alle anderen Filme. Da sind auch überraschend bekannte Gesichter drin in dem Film. Vincent Pastore zum Beispiel, den kennt man aus Goodfellas, aber vor allem als Pussy aus den Sopranos. Und Phyllis Rose ist wieder dabei, in welcher Form erklären wir euch auch gleich. Dann der Cousin von ihr aus dem ersten Teil ist wieder dabei und Paul D'Angelo. Also der Typ mit den kürzesten Shorts der Welt. Also wer den ersten Teil gesehen hat, der weiß Bescheid. Und Isaac Hayes, Chefkoch aus South Park. Wir kennen ihn aus Chef, aus zig Filmen. Der spielt hier sogar eine Rolle, die ihn sehr erinnern lässt an seine Rolle aus South Park. Also relativ namhafte Gesichter für so eine Art Produktion, André.
Ja, war ich auch tatsächlich überrascht. Zumindest was da so ein bisschen an Cameos auch drin ist. Und hat man sich ein bisschen was überlegt, zumindest, dass man da ein paar Gesichter wiederbringt, wo noch möglich. Und ja, fand ich überraschend, beziehungsweise fand ich angenehm überraschend, dass man da zumindest ein bisschen drauf geachtet hat, da den Fanservice natürlich auch so ein bisschen zu bedienen.
Und die generelle Idee, also ist ja jetzt auch sehr ungewöhnlich. Wir haben ja vorhin erwähnt, Robert Hilzig hat ja jetzt auch nichts gemacht zwischen diesen beiden Filmen. Also er ist ja letztendlich Klar, manche Sachen verlernt man nicht, aber wir können jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass er jetzt, dass 1900, der erste Sleepaway Camp jetzt von seiner Regie unbedingt profitiert hat. Und er wird ja jetzt auch nicht großartig was dazugelernt haben in der Zwischenzeit. Wie kannst du dir vorstellen, kommt man denn auf die Idee, das einfach nochmal zu drehen? Meinst du, das lag jetzt einfach an den Fans, die ihm gesagt haben, ey Dude, den Film von damals, den fanden wir richtig cool. Oh ja, dann mache ich nochmal einen. Also ich habe keine Ahnung, aber das Konzept an sich.
Wer hat es angesprochen?
Ich bin mir jetzt auch unsicher.
Also André habe ich genannt, aber Pascal hat den ersten Ton von sich gegeben.
Ja, sorry.
Dann alles gut, dann machen wir erst Pascal.
Okay, so. Jetzt habe ich mich vorgedrängelt.
Das ist ja auch gar nicht mehr, wer darf, sondern wer muss was sagen bei diesem Film. Soweit sind wir schon.
Stimmt auch ein bisschen. Ich opfere mich, sagen wir es so. Ja, es ist mega spannend. Es ist ein bisschen weird. Es ist vielleicht, also, ich meine, ich nehme an, Robert Hiltzik hat dann zu dem Zeitpunkt halt auch nichts mehr zu verlieren gehabt. Und wenn man die Möglichkeit bekommt und dann, dass ich nochmal, wenn man dann nochmal Spaß dran hat, mein Gott, soll man es machen. Es ist halt, es ist wirklich ein seltsamer Film. Ich verstehe,
das kann ich mal sagen. Ein Crowdfunding-Projekt, nur ohne Crowdfunding, finde ich.
Ja, genau. Also ich finde, es ist auch, da hat ja auch irgendwie dann noch, hätte ich mal lieber keinen Ton gesagt. Ich habe da gar keine gute Antwort zu. André, bitte rette mich.
Naja, was halt lustig ist daran, wirklich, wenn man mal guckt, wer den ja produziert hat, ne? Da waren ja unter anderem die Produzenten von Brainscan und Cabin Fever beteiligt und so. Also der hat ja Geld bekommen, scheinbar von Menschen, die zumindest schon mal hier und da Genre produziert haben, die sich vielleicht dachten, ah, okay, Sleepaway Camp ist halt schon irgendwie ein Genre-Classic, das war 2008 halt auch schon. Vielleicht kann man da nochmal was machen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass halt Hiltzik ja nun mal dann seit dem ersten nichts mehr gemacht hat und eigentlich gar nicht mehr in der Filmbranche war. Und ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Chris, aus der Produktionsgeschichte, aber ich frage mich halt, ist Hiltzik hingegangen und meinte, ich hätte gerne nochmal einen gedreht, oder sind halt irgendwelche Produzenten hingegangen und meinten, lass das Ding mal reviven, Herr Anwalt, haben sie Bock? So. Das ist halt so ein bisschen, was ich mich da frage, wie das entstanden ist, wer da wirklich mit der Idee kam, ob das sein Baby ist oder ob er quasi hier einfach gefragt wurde, ob er nicht nochmal will. So, von daher, das ist so ein bisschen die, was ich da so, das Mysterium dahinter. Und also er hatte auf jeden Fall dann eben Geldgeber, die auf jeden Fall da was drin gesehen haben. So. Und naja, und die Idee nochmal aufzuwärmen quasi, ist ja im Endeffekt nicht anderes, als die letzten Teile auch gemacht haben. Also sich, ich meine, das ist ja sowieso so ein Ding in jeglichem Slasher-Subgenre, in jeder Reihe. Ideen zu finden, wie man nochmal einen Killer oder eine Killerin wiederholen kann, die findet man immer, das wissen wir ja.
Ja, der Film, Pascal, der beginnt quasi so, ja, eigentlich stellvertretend für auch für den restlichen Film mit angezündeten Fürzen. Und setzt damit ja die Tonalität eigentlich schon.
Ja. Tonalität ist super seltsam, wie auch unsere Hauptfigur. Also ich weiß ja, wir gehen jetzt ja nicht wirklich chronologisch.
Nee, also erzähl wirklich, gerne kurz was zur Hauptfigur. Mit wem müssen wir mit Fieber? Also, müssen genau. In dem Fall wirklich.
Es ist halt wieder diese Camp-Situation und wir haben halt eine Figur, die halt hier das Opfer des Mobbings ist. Und die ist Alan. Alan ist irgendwie ein Kind oder ein Jugendlicher in diesem Camp. Alan ist sehr groß. Alan ist ein bisschen mehrgewichtig. Und trägt Klamotten, die stets sehr äußerst abgeranzt sind. Und Alan wirkt, spielt sich, also soll eklig sein. Und das schafft der Film auch gut. Also Alan strahlt etwas Ekliges aus. Und deswegen mögen ihn ihre Kids nicht. Alan ist auch sehr unbeholfen, nicht sehr sozialisiert. Und also im Kern beobachten wir jetzt so 60, 70 Minuten lang, wie Alan halt gemobbt wird, verarscht wird. Und er unbeholfen versucht, sich den anderen den Frauen halt zum Großteil halt zu nähern. Es ist die eine Seite des Films und die andere Seite sind halt wieder Kills, die wir kennen. Und die Kills sind gar nicht mal so doof. Teilweise werden besser nach hinten raus. Und dann am Ende gibt es ein Finale und wir erfahren, wer der Killer ist. Und ich spoil es mal, Alan ist es nicht.
Ist ja auch ein bisschen Teil Remake, könnte man meinen. Ne? Also es sind auch viele Figuren irgendwie so ein bisschen ähnlich mit dem ersten Teil. Dort angelegt. Jetzt qualitativ kann das nicht mithalten, aber ich finde schon, dass es wieder so ein Soft-Remake irgendwie ist. Also jetzt ist schon ein Sequel, aber gleichzeitig auch so ein halbes Remake, würde ich sagen. Da gibt es schon viele Parallelen irgendwie zu.
Ja. Sorry, ich höre, also hast du diesmal jemanden angesprochen?
Nö. Das okay. Aber damit okay. Die Zuhörerinnen und Zuhörer mal gehen, wenn es hier unkontrolliert ablaufen würde.
Ja, es ist auf jeden Fall, also es ist dahingehend ein Remake, ist es mir aufgefallen, weil manche Kills halt sehr inspiriert sind von denen aus dem ersten Film. Zum Beispiel der Kochkill, den gibt es ja ähnlich. Mit, nur diesmal ist es halt Öl. Auch mit dann tatsächlich einem schönen Effekt, wie dann die Leiche aus dem siedenden Öl geborgen wird. Das funktioniert schon gut. Ja, und dann, also ich meine, wir gehen ja nicht durch, deswegen, ich erzähle es dann einfach. Am Ende ist es dann ja halt, ist es dann wieder Angela, die hier ist. Und
aber wie hat sie das geschafft, dass sie keine entdeckt hat, Pascal? Ja.
Das hat sie geschafft, indem sie, und das sehen wir in der After-Credit-Scene, hat sie nämlich bevor oder ja, quasi in Vorbereitung auf ihre Mordesserie einen Polizisten auf einer Landstraße überfallen und sich dann als Polizist ausgegeben mit einem gefälschten Bart und einer etwas ulkigen Maske. Und damit niemand ihre Stimme erkennt, hat sie so getan, als hätte sie Kehlkopfkrebs gehabt aufgrund von, als Rauchergebnis. Und deswegen hat sie, und jetzt, da weiß ich nicht, wie diese Geräte heißen, aber man kennt sie.
Sie hat nicht auf Lunge geraucht.
Hä? Den verstehe ich jetzt nicht.
Das war jetzt also eine politische Anspielung.
Ach so.
Auf Armin Laschet.
Verstehe ich auch nicht. Ach, okay. Oh, oh Gott. Oh nee. Da bist du.
Wenn man Witze erklären muss, wird es nicht besser.
Krass, den habe ich auch nicht verstanden. Da war Chris jetzt zu smart für uns.
Ja, der ist einmal über mich hinweggegangen. Aber weil, ja. Auf jeden Fall hat er dieses lustige Elektro-Ding, dass du sie in die Kehle hältst und dann hast du dieses: Ich habe zu viel geraucht.
Ihr kennt das aus South Park.
Ja, genau, aus South Park und aus dieser Ich rauche nicht mehr Werbung, die früher im Fernsehen lief. Genau, und das ist halt Angela so und sie tut da so, als wäre sie halt der Polizist, der am Camp ist und dort irgendwie, ich weiß gar nicht, was ihre Aufgabe war.
Ich weiß auch nicht.
Berät. Oder kümmert sie sich darum, dass die da nicht mehr rauchen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Polizist die ganze Zeit da.
Der Campwächter.
Ja, irgendwie so. Genau, so eine Art Campwächter und dann am Ende wird halt offenbart, dass Angela unter der Maske steckt und sie ist wieder da und hat fleißig ermordet. Und wenn ich mich, also korrigiert mich, wenn ihr mehr erfahren habt als ich, die ganze Ellen-Plotnummer läuft komplett ins Leere, oder?
Die läuft komplett ins Leere, ja. Es ist wirklich, also generell, die Figuren sind ja alle fürchterlich in dem Film. Und wer auf die Idee gekommen ist, Ellen dort als so eine Art Hauptfigur zu installieren, ich verstehe es nicht. Also es gibt ja keine wirkliche Hauptfigur, was der größte Fehler ist des Films, meiner Meinung nach. Alle Leute sind nervig, gemein und schlechte Menschen. Und Ellen, der halt gemobbt wird, so wie Angela mehr oder weniger im ersten Teil, den hätte man dazu machen können, wenn er nicht selber. Aber so funktioniert es ja in der Gesellschaft. Man tritt immer nach unten aus. Sucht er sich selber andere Leute, die er mobben kann, um quasi das, was er abbekommt, einfach weiterzugeben. Von daher, das funktioniert halt so überhaupt nicht. Dazu hat der Film, finde ich, ein ganz fürchterliches Pacing. Gerade die erste Stunde ist halt ultra, ultra langweilig. Dazu sage ich nur eins, leider. Your ass stinks. Mehr sage ich dazu
Gott,
nicht.
Ja.
Und aber man weiß ja so ein bisschen, also er parodiert sich auch wieder ein bisschen selbst. Die Baseball-Szene mit der ganz weirden Musik dort ist natürlich eine schöne Parodie auf den ersten Teil, aber das macht es halt nicht besser, weil die Szene halt genauso scheiße ist. Ich weiß nicht, also ich finde, das größte Kompliment, was man dem Film machen kann, ist, dass er nicht so krass schlimm war, wie ich es erwartet habe, wenn man bedenkt, dass Hitzig nichts gemacht hat seit 1983. Aber er halt trotzdem scheiße war, also ich weiß nicht. Wofür ich ihn halt ein paar Credits gebe, sind halt die Kills, du hast es gesagt, oder ihr habt es gesagt, die sind okay, zum Beispiel diese Explosion von dem Kiffertypen, wie ist der noch, André? Weed?
Hieß der Weed? Heißt Weed, ja, also daran kann man auch schon sehen, was, also der Film hat eigentlich generell die Tonalität vom zweiten. Der ist halt schon sehr albern und sehr campy und macht eigentlich genau wieder diese Camp-Tropes auf, aber er ist leider deutlich trotzdem langweiliger, weil er trotzdem nicht so lustig ist und, dann doch eher nervig und peinlich als wirklich, wirklich cool lustig. Das ist das größte Problem. Aber ja, der Kiffer heißt halt Weed mit Namen. Und da weiß man ungefähr, was man bei dem Film zu erwarten hat.
Denn der Typ, der den Speer durch den Kopf gerammt bekommt, das fand ist cool. Auch ganz cool. Aber ich finde, der großartigste Kill und der kreativste, vielleicht sogar der ganzen Reihe, wenn wir mal jetzt mal das den Lockenwickler in die Vagina außer Acht lassen, ist dieses, als das eine Mädchen sich aufs Bett legt und der Killer beziehungsweise die Killerin auf das Bett in der oberen Etage springt Und auf der Unterseite der Matratze sind lauter Nägel. Und ach so, das bekommt das Mädchen ja quasi dann in den Rücken gerammt. Das war sehr kreativ, vor allem dieser Sprung dort aus der, von diesem Balken dort auf das Bett, das war schon spannend. Und die Häutung von Michael.
Ja, auch hier wieder, also der Film macht auch da wieder eine Mischung aus 1 und 2. Also auch hier werden oft sind die Leichname danach, also das Resultat der Tat, sind eher hier die harten Sachen. Also man sieht nicht alles on screen. Also vor allem in der ersten Stunde werden eher Leichen gefunden. Und dann so in den letzten 20 Minuten, da geht es halt nochmal richtig ab. Und da gibt es eine On-Screen-Splatter oder zumindest harte Szenen, die auch ziemlich gut gemacht sind. Also da gibt er Vollgas, auch wenn die eine den Stacheldraht um den Kopf gewickelt kriegt und so in dem Jeep. Oder wo der Typ den Penis abgerissen kriegt vom Auto. Wobei die Szene, das Problem ist ganz oft, finde ich, hier bei den Kill-Szenen, die dauern zu lange. Der Aufbau dauert zu lange. Wie oft sie, also da gibt es eine Szene, da hängt ein Typ halt am Baum eine Schnur an seinen Penis gebunden und der wiederum, der hat die Schnur an einen Truck oder an einen Pickup. Und ich weiß gar nicht, wer es war, eine der Frauen versucht halt wegzufahren, weil der Truck steht halt in einer Schlammpfütze. Und sie checkt halt erst so nach 3 Minuten, dass sie halt den Allradantrieb anschalten muss. Und sie fährt immer wieder zurück so und denkst, oh, jetzt reißt gleich der Pimmel ab. Nee, doch nicht. Und jetzt reißt er gleich ab. Nee, doch nicht. Und das dauert so viel zu lange. Das dauert wirklich so 3 Minuten, bis die Szene dann wirklich ausgeführt wird und der Pimmel halt abfliegt. Das passiert halt ständig innerhalb der Killsequenzen. Der täuscht viel zu lange an. Auch als am Anfang der Koch da in die heiße Suppe getunkt werden soll, wie lange der sich da festhalten kann. 3 Minuten noch irgendwie rumzappelt. Das dauert alles so ewig lang immer. Das ist ein bisschen nervig. Aber ja, der Film halt, das Problem ist halt, der Film hat gute 20 Minuten am Ende, aber er hat halt leider davor noch eine Stunde Film. Aber trotzdem muss ich auch sagen, ich finde ihn trotzdem insgesamt wieder stimmiger auch als den dritten, der mir einfach zu billig aussah. Und von daher, so bei mir hat er sich echt da so eher so Richtung 2 manifestiert. Und ja, also über den vierten wollen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, ich hatte damit trotzdem letzten Endes mehr Spaß als mit dem dritten zum Beispiel.
Ja, weiß ich nicht. Also ja, kannst du. Ich musste auch hier wieder an Trauma denken tatsächlich, aber so an die neueren Trauma-Filme.
Ja, absolut. Das Feeling hat er auch, ja.
Ja, nicht mehr so die guten Schauwerte hat. Und es war auch ein bisschen, hat es sich angefühlt wie diese schlechten American Pie-Fortsetzungen, irgendwie American Pie 5 oder 6, falls die irgendjemand mal gesehen
hat. Zumindest wie sich die Jugendlichen verhalten hier, ja.
Ja, ja. Also es war irgendwie unangenehm, also ich weiß nicht. Also wie gesagt, die erste Szene mit den angezündeten Fürzen, da wusste ich schon Bescheid, wo das langläuft und jeder, der mich kennt, weiß, dass es nichts für mich ist. Also diese Art Humor, nicht das Fürze anzünden, das macht Spaß, aber nee, also ich muss sagen, das hat mir einfach nicht gefallen. Ich finde, das klingt zwar auf dem Papier gar nicht so verkehrt, wieder so ein bisschen Back to the Roots, wieder selber Regisseur, ein paar Schauspieler aus dem ersten Teil, ein paar bekannte Gesichter und so weiter, aber das klingt halt nur gut. Am Ende war das Ergebnis für mich auch scheiße. Und nur die paar Kills, die halt einfach da waren und nicht so verkehrt aussahen, haben das so für mich für 1,5 von 5 Sternen gerettet, aber mehr nicht. Also fand ich auch kacke im Grunde. Pascal?
Ja, ich habe dem jetzt irgendwie für die Kills und für das Finale und es gibt noch eine vergleichsweise coole After-Credit-Szene, habe ich ja schon erzählt, wo man sieht, wie Angela den Polizisten killt. Und einfach auch für die Tatsache, dass Felissa Rose halt wieder da ist, hat er jetzt bei mir irgendwie 2 Sterne bekommen, aber der Film ist halt echt, der ist schon grottig, also es ist super unangenehm, der Ellen ist unangenehm und alles ist, nichts macht Spaß, abseits der Kills und dann bis zum Finale und nee, ich würde den auch wirklich nicht empfehlen, also nee, überhaupt nicht. Ich ein unnötiges Pseudo, ja, Remake oder Sequel, wie auch immer, fand ich nicht gut.
Er will ja noch angeblich, oder es stand zumindest mal das Gerücht im Raum, dass er noch einen drehen will. Braucht ihr das?
Schade. André?
Schade, ja. Also ich wollte doch dieses Zitat vorlesen, was sie bei den sehr geschätzten Kollegen von...
Soll ich auch kurz meine Wertung abgeben, zumindest, wenn wir durch sind?
Nee, erst das Zitat aus Dead Meat. Ich mochte das, sie haben irgendwie gesagt, dass das so hard to watch is, because I hate every character in every scene and that makes it hard to watch. Und das fand ich so passend irgendwie. Mhm. Ja, deine Wertung?
Nee, das will ich nicht mehr.
Okay.
Nee, ich gebe dem auch noch 2, weil, wie gesagt, ich fand ihn gar nicht so beschissen, wie ich vermutet hatte. Also, wenn du gerade aus 4 kommst, dann geht eh nicht mehr. Also, dann hast du ja wirklich das komplette Lowlight jegliches Filmemachens erreicht. Und dann 5 zu gucken, wie gesagt, ich hatte damit noch einen grundlegenden Spaß. Ja, er ist super nervig, die Charaktere sind scheiße und es gibt keinen fünftigen Hauptcharakter. Aber spätestens dann ab der, wenn man die erste Stunde abgesessen hat auf einer Arschbacke, dann kriegt man zumindest auch wirklich harte und spaßige letzte 20 Minuten. Als dann die Charaktere wieder da waren, halte ich ihm dann zumindest, rechne ich ihm an. Und dann gebe ich ihm die 2 noch, weil, also dann müsste ich auch 3 sonst abwerten, weil den fand ich insgesamt noch langweiliger. Also ich gebe ihm die 2 noch.
Ja, wunderbar. Das soll es für heute gewesen sein. Ihr habt schon gemerkt, also bei mir hat jetzt tatsächlich Müdigkeit eingesetzt, weil es war schon ein bisschen schwierig, also ich habe halt den 4. und 5. heute geguckt und den 3. im Rewatch irgendwie auch heute Nacht und dann direkt darüber, das nochmal zu rekapitulieren, diese schlechten und langweiligen Filme, das hat mich jetzt sehr müde gemacht, muss ich gestehen.
Ja, das Problem ist halt, dass wir hier eine Reihe haben, die dann wirklich ganz klassisch, wie es ja leider oft ist, die kontinuierlich eher abnimmt, ne? Also naja. du hast jetzt nicht wie die anderen Reihen, wo dann zwischendurch vielleicht nochmal was Gutes kommt, wo dann nochmal die Stimmung hochgeht, sondern hier war halt am Anfang gut eingestiegen, im zweiten waren wir uns ja noch alle einig, dass man den gucken kann und dann geht's ja nur noch runter. Und das ist halt immer ein bisschen schade, weil dann bist du schon auf eingestiegen, also wir haben quasi jetzt seit 3 Filmen nur draufgehauen und das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr lustig. Am Anfang ja noch, aber irgendwann ist da auch halt der Draufhau-Spaß vorbei. Das ist leider immer schade, wenn es halt eine Reihe ist, die wirklich gar keinen, wo es nicht nochmal ein Up gibt, sondern nur noch Down.
Ja, das trifft es ganz gut. Das beschreibt meine Gemütslage gerade sehr gut. Aber es gibt sonnige Aussichten, denn in der nächsten Woche reden wir über einen absoluten Klassiker des Horrorfilms, nämlich Robin Hardys The Wicker Man. Und da freue ich mich besonders drauf, weil das tatsächlich mal einer der wenigen Klassiker ist oder der großen Horrorfilme mit großartiger Rezeption, die ich bis zum heutigen Tage noch nie gesehen habe. Und deswegen freue ich mich richtig drauf. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, Bock?
Ich habe mega Bock. Ja. Ich kenne ihn auch nicht. Deswegen.
Ich kenne ihn auch nicht.
Ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, im aktuellen Sendeplan, dem vorgeplanten, sehr viele Firsts für mich, was mich freut, weil auch so kann ich nochmal Lücken natürlich schließen. Und ja, wenn ihr den aktuellen Sendeplan sehen wollt, neue Deadline liegt am Kiosk, könnt ihr reinschauen. Oder? Natürlich auch bei uns auf Steady natürlich, unserem Supporter-Link. Da findet ihr, wenn ihr uns unterstützt im Monat mit kleinem Geld, kriegt ihr auch immer schon den Sendeplan vorab. Guckt da gerne rein, findet ihr in den Shownotes. Ja, aber jedenfalls viele, viele Firsts für mich auch, wo ich noch ein paar Klassiker, wie jetzt eben auch Sleepaway Camp, endlich mal noch abhaken kann. Das freut mich immer sehr.
Ja, ansonsten bleibt uns noch zu sagen, geht ins Kino und guckt euch Dune an, denn ich will den zweiten Teil sehen. Jetzt ist es raus. Und damit
schließe ich mich an.
Soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons, mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei wart und auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.